Diese verdammten Jungs von Red. Sie haben mich schon wieder ausgetrickst.
Ja, Evil Olli, Dennis und Nico sind die Könige des Reds-Universums. Aber schau mal, was ich hier habe.
Ein Schwert?
Kein gewöhnliches Schwert, Olli. Es ist mit Hyperraumeis überzogen. Und aus irgendeinem Grund ist es dadurch unheimlich mächtig und gefährlich.
Mächtig und gefährlich, sagst du? Fantastisch.
Ja, und es kommt noch besser. Ich bin am Rande der Ebene der Ewigkeit spazieren gegangen und habe dort gesehen, wie Himanuel von einem hässlichen Drachenkämpfer mit der Spitze des Schwertes berührt worden ist. Ja, jetzt liegt er dort und rührt sich nicht mehr.
Dida, das ist der Sieg. Endlich habe ich Himanuel besiegt.
Ja, aber Olli, eigentlich war das der...
Papalapap, das will ich nicht hören. Komm mit. Ich will sehen, ob Himanuel wirklich geschlagen ist.
Siehst du, Olli? Hier liegt Himanuel und er rührt sich nicht.
Tatsächlich.
Er bewegt den Mund und zuckt noch ein wenig.
Mach ihn fertig. Na los doch!
Warte! Ich glaube, er will uns etwas Wichtiges sagen. Vielleicht sollten wir versuchen, ihn zurückzuholen und uns anzuhören, was er zu sagen hat.
Reds!
Na gut. Ich glaube, er hat irgendetwas von Reds gesagt. Wir werden ihm die Muskeln massieren.
Oh ja.
Dann wacht er bestimmt auf.
Ja, die Muskeln massieren. Komm, Olli.
Und am besten brüllen wir recht laut dazu. Mach auf!
Evil Dida. Evil Olli. Ihr habt mir das Leben gerettet und euch damit meine ewige Freundschaft verdient. Ich werde euch nun helfen, das Reds-Universum zu erobern.
Soweit, endlich! Wir besprechen heute das Zauberschwert des Bösen. Folge 33. Das ist der erste des legendären Fünfteilers, der diese wunderbare Hörspielreihe abschließt. Ja, und meine bessere Podcast-Hälfte, der Dida, der befindet sich gerade in seiner zweiten Heimat in Spanien und hat dieses Jahr, Gott sei Dank, nicht die Rückreise auf den Aufnahmetermin gelegt, sondern sitzt top vorbereitet vor seinem Laptop und schwitzt und lacht freundlich in die Kamera. Hallo Dida, servus.
Hallo Olli, hallo liebe Hörerschaft da draußen. Ja, ich bin gut erholt, ich komme von 2 Wochen Strand, sitze jetzt immer noch hier in meiner Wohnung in Spanien, mache ein bisschen Homeoffice von Spanien aus und so wie du sagst, Olli, diesmal klappt es. Diesmal machen wir eine Podcast-Aufnahme. Gut verteilt, du in Österreich, ich in Spanien. Aber das hat uns noch nie geschadet.
Eurovisions-Flair, genau. Muss ich fast sagen. Beide sind wir fit heute. Keiner von uns ist krank, was ja schon fast eine Ausnahme ist in unserem Fall. Nur ich muss gestehen, ich habe mich beim Brüllen vom Hörspiel, habe ich mir kurz gedacht, die Stimme ist jetzt ein wenig mehr belegt als vorher. Ja. Aber das hat sich auch schon wieder gegeben.
Ja, ich habe mir beim Massieren von Himanuel so ein bisschen das Handgelenk jetzt überanstrengt.
Ja, apropos Himanuel. Der Himanuel, der ist leider doch nicht da. Im Hörspiel hat er uns noch beehrt, aber leider hat er kurzfristig einen Termin reinbekommen und absagen müssen. Wir sagen mal, wir grüßen dich recht herzlich, lieber Manuel. Du wirst sicher in der einen oder anderen Form noch einmal bei uns beim Machtschädel zu hören sein. Und du hast uns ja auch versprochen, dein Fazit aus der Konserve dann noch nachzuliefern. Das schneide ich dann hinten raus dann noch rein, wenn es für euch in Ordnung ist.
Genau, Grüße gehen raus. Ja, und wir freuen uns schon auf dein Fazit zu dieser Folge. Ja, Olli, du hast es schon angesprochen, es neigt sich die Hörspielserie dem Ende zu, aber gleichzeitig das Ende, aber gleichzeitig auch der Start, nämlich der Start von ja, etwas Einzigartigem, oder? Die Pentalogie, die Fünfer-Serie zum Abschluss der Hörspielreihe, das hatten wir bisher auch nicht. Wir hatten mal zwei Folgen, vielleicht auch mal drei zusammenhängende, aber heute starten wir mit dem Zauberschwert des Bösen in die Abschlussgeschichte. Und da dürfen wir uns auf etwas gefasst machen.
Ja, absolut. Ich habe mich auch gefragt, warum der H.G. Francis einen Fünfteiler gemacht hat. Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Warum eigentlich dieser Fünfteiler?
Ja, der wird sich gedacht haben, warum nicht? Mache ich nochmal. Jetzt hat der Tolkien einen Dreiteiler gemacht, mache ich einen Fünfteiler.
Ja, entweder das oder er wusste schon, dass sich die Hörspielreihe vielleicht zu Ende neigt und hat sich dann gedacht, okay, wenn mein Vertrag nicht mehr verlängert wird, dann pfeife ich drauf, dann mache ich jetzt mal was Tiefgreifenderes. Oder, genau. Wenn oder es war ihm einfach zu fad die ganze Zeit, irgendwie nur die 45 Minuten Geschichten.
Genau, wenn Mattel da nicht mehr mitmacht, dann strecke ich jetzt das Ende aber sowas von raus. Das muss man ja sagen, die heutige Folge mit unter 44 Minuten, eine der kürzesten Folgen. Und insgesamt, ich glaube, so viel können wir vorwegnehmen, jetzt auch nicht die dicht gepackteste an Ereignissen, wie auch die ganze Fünferfolge, die ganze Fünfer-Serie. Man doch merkt, okay, da war jetzt nicht der Wunsch, das wirklich kurz und knackig unterzubringen in weniger Zeit.
Ganz genau. Also es wird die Geschichte auf jeden Fall gut und detaillierter aufgebaut, als wir es gewohnt sind. Ja, da werden wir jetzt dann gleich genauer drauf schauen. Genau. Vielleicht noch ganz kurz in eigener Sache. Das erste, ja gut, das wollte ich auch noch sagen. Dieter, du bist ja in Spanien bei 40 Grad, hast hinten im Hintergrund einen Ventilator laufen. Also falls ich das nicht rausfiltern kann, dann
naja. Die Leute. Aber das ist nicht der Deckenventilator, der mir Kühlung verschafft, sondern das ist leider Gottes mein Rechner. Ich sag's euch, mein Rechner, der schwitzt genauso wie ich, da läuft der Lüfter die ganze Zeit. Ich habe es versucht, so ein bisschen abzudecken oder halt so ein bisschen die Schallwellen wegzulenken. Aber es wird nichts helfen, Olli. Es steht jetzt eine Investition ins Haus. Ich brauche da einen neuen Laptop, damit das auch in Zukunft gut klappt.
Da hast du mir jetzt unabsichtlich eine wunderbare Brücke geschlagen, denn das Zweite, was ich in eigener Sache sagen wollte, es sind ja jetzt die letzten 5 Folgen und liebe Leute, keine Sorge, dieses Projekt soll auf jeden Fall gratis und auch werbefrei bleiben, aber falls jemand unsere Arbeit oder unser Engagement, man sitzt ja doch etliche Stunden dran an so einem Podcast mit Vor- und Nachbereitung auch. Wenn das jemand so toll gefunden hat, dass er uns ein kleines Trinkgeld in den Hut werfen möchte, dem sei dann die Paypal oder der Paypal-Link in den Shownotes ans Herz gelegt. Also da findet ihr die Möglichkeit, falls ihr den einen oder anderen Euro zu viel habt. Nehmen wir auch, trinken wir ein Bierchen auf euch.
Genau. Ja, schöne Analogie. Also so wie halt, wenn der Akkordeonspieler oder durch die U-Bahn geht und dann noch den Hut aufhält, so die zwei, drei Münzen, die man in der Hosentasche findet, die muss man halt dieses Mal ja beim Medium-Podcast und eben in der Internetwelt muss man die halt in PayPal reinwerfen.
Genau. Ja, genau. Ja, so ist es. Den Hut haben wir schon vorfinanziert. Also vielleicht kriegen wir ihn ja wieder rein. Übrigens, Nico, sage ich schon zu dir. Wie heißt du? Dieter. Dieter, ich war.
Was ist jetzt los? Hast du dir,
übrigens,
hast
wirklich
zu viel Hyperraum-Eiswürfel ins Glas gekippt, Olli, oder was ist los?
Ja, es ist tatsächlich auch bei mir sehr, sehr heiß. Der gute Sommer-Podcast, ja, der verwirrt. Aber nein, ich wollte eigentlich sagen, ich war bei Nico und Dennis tatsächlich in Hamburg. In der Elbphilharmonie. Schwieriges
Stimmt.
Wort.
Da hat dich der Tunnel wieder ausgespuckt, oder? Der Tunnel aus der Zentrale hatte ich bis nach Hamburg getragen. Ja, unglaublich.
Ganz genau. Der Elbtunnel und dann noch direkt runter und unter das Lokal, wo der Dennis arbeitet. In der Störtebecker Bar hat er das gemacht. War eine tolle Sache, war richtig lustig. Der Podcast ist noch nicht online, glaube ich, oder zumindest während der Aufnahme ist er noch nicht online, sollte aber auch bald mal verfügbar sein. Da könnt ihr euch dann ein Bild davon machen. Wobei ich war jetzt nicht selbst zugange, aber im Publikum wird man mich vielleicht das eine oder andere Mal auch so schön brüllen hören, wie ich es jetzt getan habe. Männerabend, wer das gerne hören will, richtig lustig geworden.
Genau, Männerabend heißt der Podcast. Jeder, der gern Bier trinkt, für den ist das eigentlich ein Pflichtpodcast. Schöne Grüße an Dennis und Nico und an den Männerabend.
Ganz genau. Gut, Dieter, jetzt starten wir rein. Wir werden dann noch über die Sprecher reden. Da werden wir dann vielleicht auch noch mal kurz uns entschuldigen müssen, wenn du weißt, was ich meine. Wir haben eine kleine Falschinformation noch zu klären. Mhm. Aber machen wir vorher vielleicht das Cover.
Das
wie
Cover.
E und Je. Lieber Dino.
Genau. Ja, das Cover. Also ich werde es mal ganz kurz beschreiben. Man sieht Dragstore auf Nightstalker. Nightstalker, das Dämonenpferd von Skeletor. Schaut richtig dynamisch aus. Dragstore, man sieht ihn mit einem Schwert, ja, das, wo die Spitze schon so blinkt. Da kann man schon einen Diamanten oder einen Eiskristall drauf vermuten. Das wird dann doch das Zauberschwert des Bösen schon sein. Und ja, er schwingt das Schwert und sitzt auf Nightstalker, der auch sich wild aufbäumt. Ja, und im Hintergrund, da sehen wir die Heimat von Mossman, den Wald und Mossman steht davor. Dragstore ist wirklich gut getroffen. Mossman finde ich hier ein bisschen unglücklich. Und vor allem, der hat sich beim Epilieren ein bisschen was geleistet, oder? Die bei den Adduktoren hat er da ein bisschen zu viel weggeschnitten. Das sieht man blanke Haut durchblitzen bei Mossman.
Ja, aber gleichzeitig auch realistisch, oder? Das ist ja bei der Actionfigur auch nicht unähnlich.
Das war tatsächlich so.
Weniger hat.
Mhm. Ja, genau. Ich habe Mossman gehabt und da hat man, damit man die Beine auch gut drehen konnte, war da tatsächlich dieser Moos Bezug, der sonst Mossmans Körper bedeckt, der war da ein Stück weit weg von der Fellhose.
So ist es. Naja, bei Dragstore muss ich gestehen, dachte ich zuerst, es ist Rapture. Habe zweimal hinschauen müssen. Hätte es wirklich geil gefunden, wenn es Rapture gewesen wäre. Aber leider müssen wir, und das kann ich mal, glaube ich, vorwegnehmen, auch weiterhin und auch bis zum Schluss auf unsere alteingesessenen Evils verzichten. Das ist wirklich schade, auch wenn Dragstore eine sehr, sehr ähnlich dargestellt wird eigentlich wie die früheren Helden oder die früheren Evils, sagen wir mal so. Mhm. Auf jeden Fall sieht Dragstore nicht wie ein Drache aus. Das ist schon mal gut, aber im Hörspiel werden wir merken, hat sich der HG offenbar da ein bisschen eine andere Vorstellung von Dragstore gemacht.
Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Die Vermutung besteht zumindest, dass sich der Haki Francis wieder mal die Mattel-Figur nicht angesehen hat, bevor er ein Hörspiel-Manuskript geschrieben hat.
Ganz
also
genau,
da wird Dragstore ja als Drachenkämpfer bezeichnet. Das ist er aber ganz und gar nicht.
Fast schon merkwürdig, denn mittlerweile sollte das schon möglich gewesen sein für ihn. Gut, Dragon, wahrscheinlich daher seine Ableitung. Aber sonst finde ich, das Cover passt proportional recht gut, hat es auch schon andere gegeben, passt zum Inhalt, auch das ist nicht immer der Fall gewesen bisher. Ich finde es dynamisch und ich liebe Mossman, das muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Also Mossman sicher eine der coolsten Figuren gewesen. Ja, also taugt mal, gutes Cover.
Gutes Cover,
auch so, finde ich auch. Ich finde auch den Hintergrund und so, vielleicht sogar das beste Cover ever, kann man das vielleicht in den Raum stellen?
Da weiß ich jetzt nicht, ob ich mich aus dem Fenster lehne, aber es gehört mit Sicherheit zu den besseren. Ja, und dass jetzt der Icebird hier im Cover nicht zu sehen ist, das sehen wir mal drüber hinweg.
Gut, das machen wir.
Das hätte mich ja interessiert, wie man den jetzt dargestellt hätte im Gegensatz zum feurigen Eisvogel. Da werden wir aber auch noch zu sprechen kommen darauf.
Fliegt er da hinter der Schrift gerade irgendwie in den Himmel?
Ja, der steckt in den Nüstern von Nightstalker, weil da kommt auch so weißer Dampf, fast wie weißer Schnee kommt da raus.
Nüstern, extrem witziges Wort. Sag das mal 10-mal hintereinander. Oder wäre was für das Wort der Woche für die rechte und die linke Hand des Podcasts.
Ne? Ja, wer 10-mal nüstern sagen kann, ist mit Sicherheit noch nüchtern. Okay. Ja dann, Olli, die Sprechrollen, das ist dein Metier, deine Leidenschaft. Da hast du mit Sicherheit wieder was vorbereitet.
Ja,
leg mal auf jeden Fall.
Ja, also das, was ich vorher schon gesagt habe, ist die Geschichte mit Jochen Serent, ja, Dieter. Wir haben uns da in irgendwas hineingeredet, in eine Verschwörungstheorie oder was auch immer das war. Auf jeden Fall haben wir, muss ich auch gestehen, vor allem die letzten Folgen, die habe ich persönlich auch nicht mehr so intus jetzt vor dem Podcast gehabt, dass ich sie in- und auswendig kennen würde. So transparent kann man auch sein. Hör mir die auch nicht ständig an. Dementsprechend habe ich das irgendwo mal gelesen oder gehört und übernommen, aber stimmt nicht. Oder hast es du? Wahrscheinlich warst es du.
Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls, wir haben in einer der Folgen zuvor gesagt, dass Jochen Serent als Battlecat nicht mehr auftreten wird. Und das war natürlich Quatsch. Er kommt in dieser Folge vor, Gott sei Dank. Aber, tja, dass er nicht mehr so in Erinnerung bleibt, liegt auch daran, dass er auch ja leider nicht mehr so wirklich groß, eine große und wichtige Rolle spielt wie in den früheren Folgen.
Ja, wird nicht mehr so gefeatured, das ist richtig. Ja, du, ich sag mal, ein Podcast, der in der ersten Folge behauptet, dass es 36 Folgen gibt, der kann sich auch so einen Schlitzer leisten.
Ach ja.
Aber das war sicher der Chrissi da beim ersten Mal.
Ne, das war ich, glaube ich, aber egal.
Ja, wie auch immer. Gut, die restlichen Sprecher, ja, natürlich ganz dick, fett unterstrichen gehört hier die Leistung von Klaus Fuchs alias Dragstor. Wir kennen ihn bereits als Grislaw. Da kommt er auch schon vor, und zwar in der Folge 27. Nein, Blödsinn, ich glaube, Dragstor ist er in der Folge 27. Grislaw, genau, so ist es.
Ja.
Grislaw ist er in der Folge 21 und 22 und auch in der Folge 29. Also Dragstor kommt in Soa, im Strudel der Zeit ist das, glaube ich, schon mal vor. Und ja, so ist das. Wahnsinnig gute Leistung, werden wir dann sicher auch noch detaillierter oder in den einzelnen Segmenten dann auch nochmal drauf kommen. Wird auch in diversen Foren wirklich gelobt.
Wird abgefeiert, Klaus Fuchs abgefeiert. Hier. Und mit Recht, genau.
Ganz genau. Er spricht auch mal einen Arzt, bei Soa im Strudel der Zeit.
Ja, da muss ich dich jetzt korrigieren, damit wir in der nächsten Folge nicht das nächste Erratum machen müssen. Also sein erster Auftritt war in Folge 21 Dämon Modulok. Da.
Soldat.
Da kam er vor als, nein, als Grizzler auch bereits. Und ja, hatte in dieser Folge auch eine Sprechrolle als Soldat und Monsterkämpfer und so weiter. Mhm.
Genau, so ist das.
Ja, wie haben wir denn noch?
Genau, Klaus Fuchs haben wir natürlich als Grizzlers Auftritt, als Grizzler aufgetreten ist, schon besprochen. Spielt in Derrick-Folgen mit, Tatort, Großstadtrevier, also kann man sich mal so auch ansehen und hat eben zum Beispiel Robert Culp in Superman, die Abenteuer von Lois und Clark gesprochen. Oh, ja, genau. Günther Dockerill, das ist Mossman. Mossman ist natürlich schon mal vorgekommen, der wurde davor aber von Utz Richter gesprochen. Günther Dockerill lebt nicht mehr, der ist bereits 1988 gestorben. Und auch ihn finde ich extrem cool. Mhm. Ein sehr, sehr, sehr guter Mossman, meiner Meinung nach. Wenn wir dann vielleicht auch noch kurz darauf eingehen, warum es so ist. Er spricht auch den Merman in der Folge 9, lieber Dieter.
Ja. Wer? In der Folge Die Ebene der Ewigkeit, wo wir auch heute noch drauf eingehen werden. Also da fügt sich einiges wieder zusammen.
Genau. Und auch in der nächsten Folge wird er nochmal als Mossman auftreten. Ja, der Günther Dockerill, der ist in erster Linie bekannt als Erzähler in den Folgen 1 bis 56 von TKKG. Mhm. Und da wird der Thomas wahrscheinlich jetzt sagen, das habe ich natürlich gewusst.
Ja, dann kann uns das nächste Mal auch wieder was einsprechen. Ein paar Background-Stories.
Zum Dockerill, ja, genau. Ganz genau. Ja, ja, und im Spielfilm Das Leben ist schön, den du sicher kennst, lieber Dieter, als euer James Stewart-Fan, da synchronisiert er eben diesen. Mhm. Und dann, ja, und im Film kann man ihn sehen, auch in Tatort, in einigen Folgen. Ich habe sie mir sogar rausgeschrieben. Der Boss, der Richter in Weiß, Mordgedanken und Trimmel und Isolde. Also viel Spaß, wenn ihr diese Tatort-Folgen mit Mossman seht.
Wenn man sich wieder mal einen alten Tatort ansieht, das macht man ja so oft, dass man so irgendwo in irgendeiner Mediathek kramt.
Genau, wahrscheinlich spielt ein Mörder und versteckt sich irgendwo im Moos, genau. hinter einem Baum und ist nicht zu erkennen. Und dann
und hat so drei Zeilen, die er aufsagt. Ja, genau. Snoutspout wird gesprochen von Gerd Baltus. Den Auftritt von Snoutspout hatten wir aber schon. War das derselbe Sprecher, Olli? Ja, genau. Ja. Also in Folge 28, da kam er schon vor. Genau.
Selbstverständlich, Gerd Baltus klingelt noch in unseren Ohren von damals, als wir ihn besprochen haben.
Genau. Ja, und schön auch zu hören, dass Lutz McKenzie wieder als Bassoff dabei ist.
Herrlich, auch herrlich. Das für mich ein absoluter Mehrwert.
Ja, immer wieder schön. Und ganz ehrlich, einen besseren Bassoff als Lutz McKenzie kann man sich nicht wünschen. Ja, da passt alles.
Naja, da passt alles. Ja, so ist es.
Genau.
Ja, dann können wir eigentlich auch schon zu deiner Lieblingskategorie kommen.
Ja.
Und zwar den stramm zusammengefassten Plot zu erzählen. Also, bitteschön, Dieter.
Ja, worum geht es in der Folge 33, das Zauberschwert des Bösen? Die Folge beginnt mit Bassoff und Mossman, die sind im Wald und sammeln Honig, als sie von Dragstor und dem sagenumwobenen Eisbird angegriffen werden. Dieser Eisvogel besteht aus Hyperraumeis und hat die Fähigkeit, Personen oder Objekte in eben genau diesen Hyperraum verschwinden zu lassen. Eine Dimension, die unbekannt und unerreicht ist. Ja, und genau das passiert während des Angriffs auch mit den beiden Helden. Sie unterliegen und werden von Icebird in den Hyperraum entführt. Orko beobachtet die Szene und alarmiert sofort He-Man und Man-at-Arms. Die untersuchen die Spuren des Kampfes, als Dragstar und Icebird dann nochmal auftauchen und erneut angreifen und diesmal He-Mans Zauberschwert in den Hyperraum schicken. Ja, die Helden glauben es für immer verloren und sind verzweifelt. Als Skeletor von Dragstar dann erfährt, dass He-Man sein Zauberschwert verloren hat, ja, da zögert unser Skeletor nicht und greift sofort die Stadt Eternis an. Und interessanterweise, Olli, ohne Zauberschwert haben die Masters auf einmal gar keine Chance mehr. Skeletor überwindet alle Abwehrreihen und kann die Stadt ohne viel Mühe erobern. Ja, und sogar He-Man verliert im Schwertkampf gegen Skeletor mit einem Ersatzschwert, da kann man nicht gewinnen.
Er verliert. Das Rosarote. Wahrscheinlich das Rosarote.
Genau, das von Adam. Und He-Man bricht zusammen, als ihn Skeletor mit seinem neuen Schwert, dem Zauberschwert des Bösen, dem Titelgebenden, als er ihn an der Brust verwundet. He-Man bricht wie tot zusammen und ja, seine Freunde sind verzweifelt und wähnen Eternia verloren. Ja, Teela fühlt jedoch, dass noch Leben in ihm steckt und sie möchte ihn gerne nach Castle Grayskull bringen, aber sie werden von Skeletor als Gefangene in der Stadt festgehalten. Ja, Orko hat die Möglichkeit, heimlich Dragstar und Skeletor zu belauschen und erfährt dann dabei, dass He-Mans Zustand durch das Hyperraumeis, welches sich auf Skeletors Schwertspitze befand, verursacht wurde. Genau, also das Hyperraumeis war schuld, dass er in diese Stasis gefallen ist. Snoutspout, der während dem Kampf mit Eternis fliehen konnte, entkommen konnte, der kann die Masters dann befreien und sie machen sich nächtens auf den Weg aus der Stadt und nach Castle Grayskull. Ja, dort angekommen, blöd gelaufen, die Burg lässt sich nicht betreten, das Tor lässt sich nicht öffnen. Irgendeine Energie hindert auch die Zauberin daran, ihnen Einlass zu geben und das Tor zu öffnen. He-Man kämpft in der Zwischenzeit gegen seinen komatösen Zustand an und ja, mit so einer ordentlichen Massage, liebevoll gegeben von seinen Freunden, da schafft er es dann auch, die durch das Hyperraumeis verursachte Lähmung zu überwinden. Er kommt zu sich und er ist auch gleich wunderbar. He-Man ist gleich voller Zuversicht, dass er sich sein Zauberschwert zurückholen wird und auch die Herrschaft über Eternia wieder sich von Skeletor zurückholen wird. Ja, so beginnt's. That's the start, Olli, für unsere unglaubliche Pentalogie, unsere Fünfer-Serie als Abschluss dieser Hörspielreihe. Wunderbar.
Ja. Ja, wunderbar. Super, Dankeschön. Hervorragend zusammengefasst, Dieter.
Danke, wirklich, danke.
Auch die Entwicklung deiner Zusammenfassfähigkeit über die Episoden und über unseren Podcast, über die 2,5 Jahre, wo wir das jetzt schon machen, lieber Dieter, die ist
habe ich dir bei der ersten Folge gesagt, du, spätestens bei Folge 35, 36 bin ich dann gut drauf.
Ja, also kurzer Off-Talk, ja, also der Dieter, ja, der ist ja als, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, relativ, also als Neuling und Quereinsteiger da reingekommen. Und was du jetzt für ein absoluter, abgebrühter Profi mittlerweile bist, nicht nur das Equipment passt. Also einige Leute sind ja dann irgendwann wahrscheinlich ausgestiegen, weil sie sich gedacht haben, die Qualität von dem Podcast, also inhaltlich gut, aber der Sound und so. Ja. Ja. Aber die sollten sich mal eine von den aktuellen Folgen anhören. Da,
Tatsache.
Da ist der Fluss, also der läuft ganz gewaltig.
Ja, danke, danke du, aber... nicht zu viel loben, weil es kommen noch ein paar Folgen. Man muss schon loben, die Energie, den Druck aufrechterhalten.
Naja, ordentlichen Druck. Naja, gut. Der Thomas übrigens, der hat zu mir gesagt, er findet es so beeindruckend, dass wir uns so freundlich begegnen im Podcast. Der sollte mal mit uns eine Runde durch Salzburg ziehen beim Fortgehen oder so. Da kann es auch einmal anders sein.
Genau, wir sind sehr gesittet in diesem Podcast, aber das ist auch ein bisschen so die Ehrerbietung vor diesem großen und tollen Thema, die Masters of the Universe Hörspielreihe, oder? Absolut, da will man jetzt nicht sich gegenseitig beflegeln in so einem Podcast.
Da hast du ganz recht. Deswegen starten wir jetzt ehrfürchtig in die Analyse. Falls wir ab und zu mal den Manuel fragen, was er davon hält, dann liegt das daran, dass wir unser Handout nicht umgeschrieben haben, nachdem er sich entschuldigen hat lassen. Aber möglicherweise ist er eh da, man hört ihn nicht, oder? Den Gag hast du vorher im Off-Talk oder beziehungsweise vor der Podcast-Aufnahme gemacht, habe ich sehr lachen müssen.
Ja, weil er in den letzten Folgen beim Himanischen Quartett
ist immer so schlecht zu hören. In dieser Folge vor allem, also in dieser Folge, in der war er dabei, aber man hat ihn nicht gut hören können, weil die Sound-Abmischung nicht stattgefunden hat und Manuels Mikro wesentlich leiser war. Also, ja. Das war echt witzig. Ich habe ihn nämlich im Auto gehört und dann ist mir, also wir sind vom Urlaub zurückgefahren und mein kleiner Bub hat hinten auf der Rückbank schon geschlafen, es war Nacht und ich habe über die Bluetooth-Kopfhörer gehört und mir ist einer ausgefallen, gleich am Anfang. Und dann hatte ich nur einen Knopf im Ohr. Und das war natürlich für einen alten Mann wie mich viel zu wenig für so eine leise Tonspur von Manuel. Also vielleicht. Jetzt hätte er die Gelegenheit gehabt, ist aber leider wieder nicht zu hören. Schade.
Nein. Aber wie gesagt, er wird noch eine Chance bekommen von uns.
Yes, so ist es.
Gut, Olli, die erste Szene im Wald. Oder im Wald, da ist es schön, da kann man sich gut erholen. Da ist man fröhlich und da kann man auch gut Honig sammeln. Bassoff und Mossman sammeln Honig. Wie gefällt dir denn die Eröffnungsszene?
Ausgezeichnet. der gutmütige Mossman taugt mir extrem. Vor allem, wie gesagt, ich bin ja großer Mossman-Fan. Und eben wie er hier auch interpretiert wird, mit dieser Stimme, die sich ständig verschlägt, finde ich so sympathisch. Und ich bin richtig begeistert von dieser Eröffnungsszene und außerdem einfach die beiden gehen da Honig sammeln. Das finde ich so entzückend, möchte ich
fast sagen. Entzückend und wie man das auch kennt, oder mit Vogelgezwitscher, Bienensummen hat man alles im Hintergrund. Ganz eine gemütliche Anfangsszene, die einem einlullt. Ja, und dann...
Na, warte, weißt du, wem das gut gefallen würde?
Ja, das weiß ich, aber das sage ich jetzt nicht.
Ja, das musst du leider, denn es ist ein Podcast und da ärgern sich die Leute, die den Insider nicht kennen oder den Running Gag. Erklär mal, wer möchte denn gerne, dass diese Hörspiele nur mit Gartenszenen oder vielleicht auch Szenen wie diesen stattfinden?
Ja, und unser Kompagnon aus der ersten Folge, der Chrissy, der am Anfang mitmachen wollte, aber dann festgestellt hat, es ist doch nicht so seins, Hörspiel-Reviews, der hat uns mal gestanden, oder ich glaube, er hat es auch in der Folge gesagt, er findet diese Szenen einfach so, ja, so geil, da kann er sich so gut entspannen bei diesen Adam liegt im Schlossgarten und beobachtet den Himmel oder schneidet Rosen. Er hätte viel Freude gehabt an den Zweien, wie sie Honig sammeln. Genau. Ja, genau. Aber Olli, was ich vorher sagen wollte, ist, es taucht ja dann Dragstore auf. Und da wird es dann ein bisschen, wie soll ich sagen, da agieren sie dann nicht so souverän, Mossman und Bassoff, weil sie kommen da fast ein bisschen dämlich rüber, oder so, was hat der auf der Schulter, das ist ein Vogel, ja, das muss Eisbett sein und so weiter. Also da wirkt es ein bisschen komisch, das Ganze. Also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber irgendwie kommt... Ja, sie kommen mir davor wie zwei Beastmans von Skeletor.
Ja, genau. Sie müssen hier definitiv für den Comedy-Spot herhalten. Und das ist eben wieder diesem Kinderhörspiel sicherlich geschuldet. Aber du hast ganz recht, ja. Es ist eine typische Beastman-Szene eigentlich, ja. Mhm. Ein bisschen abgeschwächt, aber doch. Hm? Ja. Aber Dragstore dafür umso cooler, umso tougher. Also das Internet feiert ihn zu Recht.
Genau, denn das ist ja, Olli, das ist der volle Kontrast dazu. Klaus Fuchs als Dragstore gleich mal seine Eröffnung, seine ersten Sätze. Wie lauten denn die, die er den Zweien entgegenwirft?
Ja, Dragstore ist völlig unbeeindruckt und sagt, pass auf, die hässliche Wespe und Mossman, der Grüne, beim Honignaschen. Dann lacht er und zückt sein Schwert und sagt, wieso nehmt ihr nicht die Beine in die Hand und verschwindet?
Also absolut cool.
Fahrt
absolut
ihnen cool. Mal richtig übers Maul,
Jan. Ja. Also pass auf die hässliche Wespe und Mossman der Grüne beim Honignaschen, da habe ich richtig lachen müssen, wie ich das gehört habe.
Mossman der Grüne, voll witzig.
Ja. Du, und ein, ich habe nicht politisch gemeint wahrscheinlich, aber weiß man nicht. Weiß man nicht. Vielleicht ist er auch für erneuerbare Energien, der Mossman. Wahrscheinlich.
Sicherheit.
Du, und ein Satz, der ist mir gar nicht so aufgefallen, aber den habe ich dann in diversen Foren auch gefunden. Das sagt Dragstore dann auch noch. Du hast Angst, Mossman. Ja, das solltest du auch. Denn dieses Eisbärt. Und er sagt ihm nicht. Er sagt ihm nicht Eisbird, sondern Eisbärt. und mir ist das gar nicht so aufgefallen, aber wird auch abgefeiert. Ja, das ist Eisbärt, so wie bei Ernie und Bert von der Sesamstraße. Ja, ziemlich cool. Habe ich dann nachher gleich nochmal zurückgespult und habe mir das nochmal angehört.
Das habe ich nicht gehört. Das ist super.
Ja, musst du auch noch mal, musst du dir nochmal anhören, diese Anfangsszene.
Super, dann ist das Rätsel auch schon gelöst. Der feurige Eisvogel von der dementsprechenden Folge ist dann Eis Ernie. Und genau. Das ist Eisbert.
Und das ist Eisbert, genau.
Sein Bruder. Ja. Das ist das Rätsellösung, weil alle fragen sich, warum ist das nicht der gleiche oder ist das der gleiche? Jetzt wissen wir es. Ist der
jetzt
Bruder.
Wissen wir es. Ja, und was wir nicht wissen, ist, warum so unglaublich viel Kampfgeschrei dann vorkommt, oder? Wenn Dragstore angreift, ist dir das aufgefallen? Da wird richtig wild geschrien, das kennt man so, oder zumindest ist es mir noch nie so aufgefallen, so langgezogene Schreie. Also ich glaube, Mossman ist es dann, der stirbt ja wie im Italo-Western so. Ja. Und ja, richtig, richtig krass. Da wird man, da würde der Chrissy gleich wieder rausgerissen werden und nicht mehr einschlafen können bei dieser Kampf, bei diesem wilden Kampf und bei der Untermalung, die da gegeben wird.
Na gut, wenn jemand Dragstore heißt, dann passt das ja auch zum Italo-Western. Da gibt es ja auch immer wieder einen Dragstore. Aber ich gebe dir voll.
Das ist dann der Dragstore.
Genau. Ich gebe dir vollkommen recht.
Da kauft man ein Kilo Mehl und 10 große Nägel, um die Ranch, um den Zaun zu befestigen.
Ein Stacheldraht natürlich.
Genau.
Und das ist richtig, da sage ich dann auch noch was dazu. Aber Mossman davor finde ich auch ganz interessant, denn zuerst erkennt er den Eisvogel, dann aber fragt der Dragstore, was ist das für ein Vogel? Das ist auch ganz witzig. Gut, und zum Kampf, absolut. Und am Schluss schreit Dragstore irgendwas ganz Komisches, oder? Ich habe es mir auch ein paar Mal angehört und habe dann verstanden, Alter, sicher nicht. Und dann sagt er noch, glaube ich, hatte sie Schwasse oder so.
Ja.
Hatte sich Wasse.
Ja, ich habe, das Alter versteht man ganz gut, verstehe ich aber auch nicht so ganz, weil wen meint er damit? Ich habe auch verstanden, irgendwie euch pack und irgendwas mit fressen. Also ja, euch pack wird der Eisvogel fressen, aber man hört eben das nur so bruchstückhaft. Also irgendwie ganz abstrus, passt aber gut in die Kampfszene, die ich eben ja sehr spannend, sehr packend empfinde. Also da guter Einstieg, wirklich, da wird man gleich voll gefesselt, wenn man diesen Kampf sich angehört hat.
Ja, ich habe dann sogar nochmal unseren Almanach von den der Matthias geschrieben hat, wo wir immer alle Skripte nachlesen können, alle Dialoge.
www.motu-audio.de. Genau.
Ja, ganz genau. Und da habe ich geschaut, ob er das vielleicht dementsprechend dann auch abgetippt hat, aber das, glaube ich, hat er dann unter Kampfgeschrei zusammengefasst.
Ja, er hat aber auch von Mossman nicht abgetippt.
Aber der Matthias, der kann sich schon mal in Stellung begeben und ist wieder dran beim nächsten Machtschädel. Da könnt ihr euch auf beide diesmal hoffentlich beide Jungs von Motu Fanfiction freuen. Gut, also unbedingt. Ich finde auch extrem cooler, super coole Szene, super gesprochen. Ja. Ich denke mir, die haben wir gut ausgeschlachtet. Gehen wir ins Schloss.
Im Schloss, genau. Super geil. He-Man trainiert im Fitnesskeller vom Königsschloss. Er trainiert seine Muskeln und Horst Naumann erklärt uns, er bewegt zwei in einem Gestell ruhende Kugeln hin und her. Also. Ja, kann sich jetzt jeder darunter vorstellen, was er will. Jedenfalls, er bewegt zwei Kugeln. Snoutspout ist begeistert, oder? Sieht ihm zu, zählt 75, 76 und ist total gepackt davon. Also ich stelle mir das gerade so vor, wie der Elefantenmensch da auf diesen schwitzenden, muskelbepackten Körper von He-Man schaut und begeistert ist von seiner Kraft und von seiner Anstrengung. Wie stellst du dir das vor, Olli?
Also erstens mal, er bewegte zwei in einem Gestell ruhende Kugeln hin und her. Also ruhen sie oder nicht? Das ist das Erste.
Ja, die ruhen und seine Kraft.
In Ruhe arbeiten, oder? Hm? Also mich hat das an Pumuckl erinnert, der irgendwann mal sagt, in Ruhe arbeiten.
Entweder ruht man oder man arbeitet, ja. Ja, richtig. Genau. Aber du musst dir das so vorstellen, also die Hantel, die ruht ja auch zuerst mal, bevor du sie hier hochhebst, wird das mit den Kugeln einfach auch sein.
Okay, so ist das.
Ja, so ist das.
Ja, also natürlich eine sehr, sehr witzige Szene. He-Man beim Training, das hat es noch nie gegeben. Schön, dass wir hier auch mal einen Blick hinter die Kulissen quasi bekommen. Hat mich sehr, sehr amüsiert.
Ja, voll. Und ich glaube ganz ehrlich, die sind gar nicht im Fitnesskeller, sondern die sind bei Man at Arms in der Werkstatt und weil da wird gehämmert und ja. Man hört Dampfpfeifen und alles Mögliche. Und ich glaube ja, dass Man at Arms wahrscheinlich, wenn er dann sagt, wo ist jetzt das Triebwerk, das ich einbauen wollte? He-Man, bewegst du das schon wieder im Gestell hin und her? Also so wird das ungefähr gelaufen sein.
Ja. Ganz genau. Ja, also wir wissen jetzt, He-Man muss auch sich aufblasen. Er ist nicht von Zauberhand so.
Also, genau.
Sehr interessant. Aber und auch ganz interessant, weil es kommt ja Adam, kommt ja auch nicht mehr vor, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Von daher gibt es ja sozusagen auch diesen schwächlichen Adam, der dann zum Bodybuilder He-Man wird, nicht mehr. Und daher finde ich das mal ganz interessant anzunehmen. He-Man ist die ganze Zeit da und wenn er die ganze Zeit da ist, dann muss er auch was für seine Fitness tun, so in die Richtung. Dann ist er diese Zauberfigur.
Genau, also man merkt halt, es kommt jetzt nicht, die ganze Kraft kommt nicht nur von der Magie, sondern er tut auch was dafür, ja. Das
Ja.
haben wir auch schon besprochen, Olli, es werden unsere Helden werden immer mehr, werden einfach mehr vermenschlicht, werden menschennäher dargestellt. Bei Skeletor haben wir das festgestellt, ja, wie er krank im Bett liegt. Und He-Man eben auch, ja, der trainiert seine Muskeln, muss das scheinbar auch machen. Genau.
Genau, ja, richtig.
Ja, und dann tritt Orko auf, oder? Orko kommt und er ist außer sich und auch irgendwie ernst und besorgt wie nie, oder? Ich habe das überraschend gefunden. Man kennt ja, dass Orko taucht auf und dann gibt es zuerst mal einen lockeren Spruch oder irgendeine Blödelei. Diesmal wirklich Orko sehr besorgt, fast schon irritiert. Hat mir gut gefallen an der Stelle.
Ja, absolut. Ist sozusagen von dieser ja, merkwürdigen Szene, die irgendwie auch einen etwas schmunzeln lässt mit dem Fitnessstudio sozusagen, wird das sofort wieder gebrochen und die Ernsthaftigkeit kommt zurück. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Und es geht ja dann noch weiter. Der Spannungsbogen wird ja weiter gut aufgebaut.
Genau. Und die Sprecher machen das super. Also Orko, aber auch He-Man und Snoutspout, Norbert Lange als He-Man macht das wirklich ganz super. Der ist ja noch voll angestrengt vom Trainieren und der spricht dann so fast schon gebrochen. Ja, und sind sie vielleicht tot und bringt es kaum raus? Genau, oder sagt das Snoutspout, jetzt habe ich es mir, das habe ich mir jetzt nicht mehr aufgeschrieben. Aber jedenfalls machen sie das wirklich ganz, ganz großartig. Und es wird einem richtig Angst und Bang um Mothman, um Bassoff.
Snoutspout ist das, glaube ich. Und Orko sagt ihm dann, ja, er glaubt schon, er ist sich nicht ganz sicher. Ja, also ja, muss man schon auch mal irgendwie schlucken. Und ich kann mir vorstellen, dass das Kinder durchaus, ich weiß es nicht, vielleicht unterschätzen. Ich meine, du hast ja ältere Kinder als ich. Vielleicht unterschätze ich das noch ein bisschen, wie abgebrüht die dann schon sind mit 6, 7 Jahren, wenn sie das dann hören. Oder auch älter. Wir waren ja zum Beispiel älter eigentlich. Also da interessiert man sich dann schon auch. Da ist man, das ist nichts Dramatisches mehr wahrscheinlich.
Genau, ist aber in dem Fall, glaube ich, jetzt auch nicht so schockierend, weil es wird ja vorher beschrieben, oder Orko beschreibt das ganz gut, sie werden durchsichtig und auf einmal waren sie dann weg und also das passt schon zu einer Kinderfantasy. Genau. Ja, und Orko erinnert sich dann auch an Icebird und den kennt noch keiner auf Eternia, oder? He-Man und Snoutspout kennen den auch nicht. Und den Icebird, den kennt man auch nur aus den Hörspielen. Das ist eine reine Erfindung der Hörspiele, gibt es auch nicht als Action-Gimmick. Ja. Und wie gesagt, Olli, wir zwei vermuten jetzt einmal aus den Beschreibungen, die wir in dieser Folge hören vom Icebird, hat er nichts damit zu tun mit dem feurigen Eisvogel aus der Folge 14 und 15. Oder was meinst du?
Ich glaube, also ich würde mal stockensteif behaupten, das ist ein anderer. Es ist sehr ungeschickt gelöst, dass man hier einfach auch vor allem die Schreie wieder hernimmt und somit noch mehr Verwirrung stiftet. Aber es dürfte von der Geschichte her ein anderer sein und der hat nichts mit dem zu tun von der Folge Eisvogel. Was wir vorher noch nicht
Ja,
gesagt
oder
haben.
weil He-Man und Orko sagen ja auch, dass sie also später dann im Kampf, dass sie den Vogel nie zuvor gesehen haben. Und den feurigen Eisvogel, den haben sie ja gesehen.
Richtig, auch das, ja, gibt, also auch da ist sich, sage ich jetzt mal, die Masters Community einig, dass es das ein anderer sein müsste. Ich habe jetzt vorher noch ein bisschen drüber nachgedacht, das mit, ob sie tot sind, es könnte auch sein, dass das dann später erst vorkommt, oder? Wo Snoutspout dann sagt, ist He-Man tot? Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das würde ich sogar nochmal kurz in den Raum stellen, in den Hyperraum vielleicht. Und ganz wichtig, Orko, der, der sagt ja dann, dass der, dass Dragster ja den Honig mitgenommen hat.
Ja, ja, richtig.
Das ist ja das Allerwichtigste eigentlich.
Also eigentlich ist das Allerfieseste, oder?
Ja.
Also, dass er jetzt Mossman und Basov in den Hyperraum schickt, aber dass er dann auch noch den Honig mitnimmt. Hey, ich meine, jetzt, also was sollen die dann, wie sollen die ihre Süßigkeiten backen, ja, in Eternis? Das ist ja unglaublich.
Ja, eben, ein Bösewicht wie aus dem Lehrbuch, oder? Also, wenn ihr bis jetzt noch nicht überzeugt wart, dass Dragster der Schlimmste von allen ist, jetzt wisst ihr es.
Ja.
Und auch, dass Mossman schon wieder volle Kanne eins drüber kriegt, oder? Weil der ist ja der Prügelknabe vom Dienst.
Genau, der bekommt immer feste Truff, oder? Der Mossman, der muss immer leiden. War schon damals so, wie er von King Hiss gebissen worden ist.
Ja, und auch bei Revelation zum Beispiel, da stirbt er als einer der Ersten. Ja, der muss immer herhalten.
Ja,
na gut. Ja, diese Szene wird sehr interessant abgeschlossen mit so einem merkwürdigen Synthi-Musik-Outro. Ist dir das aufgefallen?
Ja, das klingt wirklich unüblich, weil es ist nicht jetzt irgendeine Musik, sondern einfach so eine Tonleiter aus so ja, Synthi-Tönen ist mir an der Stelle wirklich, wirklich aufgefallen, ja. Genau. Aber dann sind wir auch schon in der nächsten Szene, nämlich am Ort des Kampfgeschehens. Da sind He-Man und Man-at-Arms als Spurenleser unterwegs. Da haben wir wieder einen Hauch von Karl May, oder? He-Man sagt, ja, bleib zurück, zertrete die Spuren nicht und sieht genau die Fußstapfen und da muss das Schwert in den Baum gefahren sein und so. Also da. Einem Karl May-Fan, dem kommt das bekannt vor.
Ja, Dragster halt. ja, manche sagen Karl May, andere sagen CSI. Irgendwas mit Ei auf jeden Fall. Also irgendwas mit Spurensuche ist da auf jeden Fall drinnen. Schon ganz interessant, auch mal ein wenig anders als gewöhnt.
Genau.
Oder gewohnt. Gewohnt, glaube ich, würde man sagen.
Genau, anders als gewohnt. Ja, und Olli, das ist auch die Szene, wo Orko Dragster als Drachenkämpfer bezeichnet, oder? Und das ist, wie wir am Anfang schon kurz angeteasert haben, eigentlich ein Fehler, denn Dragster hat jetzt so gar nichts mit Drachen zu tun. Der war eigentlich so halb Mensch, halb Person, halb Fahrzeug, hatte die Actionfigur hatte so ein Rad in der Brust. Genau, und das wird auch auf den bei der Toyline, bei den Actionfiguren war das auch die Origin. So, ja, Dragster ist ein Evil Warrior und halb Evil Warrior, halb Fahrzeug und wird als Speed Demon bezeichnet. Und also ist der Wesenhorde zuzuordnen.
Naja. Ja, natürlich ein grober Schnitzer. Deswegen ist wahrscheinlich auch der Boden so aufgewühlt wie von einem Flug.
Stimmt. Da trackst du mal Gas gegeben.
Genau, ja.
Ja.
Also oder wegen dem Schnitzer von HG halt.
Oder wegen dem Schnitzer, ja, alles klar.
Ja, also natürlich ganz, ganz ambivalent. Einerseits glaubt man, er ist ein Drache, andererseits wühlt er den Boden wie ein Flug auf, was eher wieder nach Fahrzeugmensch klingt.
Ja,
merkwürdig. Aber
ja,
kennen wir ja mittlerweile.
Wie wir schon gesagt haben, wir vermuten hier, der HG Francis war nicht so genau informiert über diese neue Figur und hat sich da einfach was zusammengedichtet.
Deswegen gibt es ja uns.
Genau.
Ganz genau.
Ja, und uns gibt es auch deswegen, weil wir He-Man immer dann ganz besonders toll finden, wenn er auch mal so ein bisschen arrogant rüberkommt und den Macker raushängen lässt, so wie in dieser Szene, Olli, oder? Als Dragster auftaucht, da lacht er He-Man auch so, Dragster will mit mir kämpfen? Nun gut, das Vergnügen soll er haben. Also da kein Respekt, oder? Kein, oder kein, wie soll ich sagen, keine, lässt keine Vorsicht walten. Ja, er sieht dann eh, was er davon hat.
Wunderschöne Machtschädelaktion, wie du richtig sagst. Das freut uns immer ganz speziell.
Genau. Und Olli, du bist ja ein ganz großer Fan von Trapjaw und von seinem Sprecher Van der Maiden. Ist dir das auch aufgefallen? Also beim ersten Satz, den Dragster in dieser Szene sagt, da klingt es so ein bisschen von weiter weg. Da hört es sich für mich wie Trapjaw an.
Ja, ganz genau. Also das ist wirklich interessant. Erstens, weil ja auch das Cover so aussieht, wie wenn es Rapture wäre auf den ersten Blick. Für mich halt war das so. Fast wie früher. Das ist echt sensationell und gebe dir vollkommen recht. Hat auf jeden Fall Van der Maiden-Vibes, ja. Vielleicht kommt er auch darum so gut bei den Fans eben, wie gesagt, an. Ja.
Ja, und es hat mich auch wirklich erinnert, also der Dialog zwischen Dragster und He-Man hat mich wirklich gedanklich an die Szene erinnert, wo Trapjaw bei der Folge 8 war das, glaube ich, beim Baum der sterbenden Zeit, wie er da auch mit He-Man und mit Stratos so einen guten Dialog führt. Also echt so eine sehr gute Szene.
Ganz, ganz, ganz genau, ja.
Genau.
Super ist das. Und dann zückt ja He-Man das Schwert und sagt, bei der Macht von Grayskull ist dir, ist euch da eventuell aufgefallen, dass es hier anders betont, mit etwas tieferer Stimme. Ich hab, das sollte man nicht machen, nicht nachmachen. Es ist eine etwas tiefere Tön in der Stimme und ich dachte mir immer, das kommt vielleicht aus der Konserve, das beide macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Aber hier ist es definitiv anders. Also wenn euch das aufgefallen ist,
Ist mir da nicht aufgefallen.
meldet euch da auch kurz, wenn ihr da einen Kommentar dazu beitragen wollt.
Mir ist in dieser Folge nur aufgefallen, bei Battle Cat, der später vorkommt, dass der noch tiefer spricht als wie sonst. Aber bei He-Man wüsste ich es jetzt nicht.
Das stimmt,
Genau.
Battlecat klingt alt.
Ja,
Müsste man nochmal
richtig, genau.
nachschauen, wie lange, wie alt Jochen Serent war. Ich meine, gut, ist egal, weil ein Jahr vorher hat er noch anders geklungen, aber ja, vielleicht hat er nicht mehr so viel gemacht, vielleicht hat man ihn auch deswegen nicht mehr so oft besetzt, das weiß man ja nie genau.
Naja, oder es passt ja auch zur Folge, oder? Weil Battle Cat tritt erst dann auf, wie He-Man schon verwundet ist und man hört da wirklich so die Schwere in seiner Stimme. Also der ist jetzt sicher nicht energiegeladen und himmelhoch jauchzend, der Battle Cat. Also
Das natürlich
passt
auch,
ganz
ja.
gut in dieser Folge.
Das auf jeden Fall auch, ja. Genau. Ich
Genau.
schaue jetzt nebenbei nach. Jochen Serent, 1925 schon geboren. Hier steht sein Sterbedatum, steht gar nicht auf Wikipedia. Gut, müssen wir dahin, müssen wir im Raum stehen lassen.
Naja, dann wird er noch nicht tot sein.
Wäre natürlich super,
Genau.
ja.
Wenn es nicht steht, wenn es nicht angegeben ist. Na gut, aber du, wir sind ja noch bei der Kampfszene. Wir haben ja, Olli, wir haben ja gesagt, He-Man wieder sehr als arroganter Machtschädel unterwegs. He-Man verliert im Kampf das Schwert und er ist ja sichtlich gezeichnet, oder? Er atmet schwer. Und ja, hat nicht die Möglichkeit, Dragster zu besiegen. Und er sagt dann aber dann wieder ganz, ganz trotzig und ganz arrogant: Ja, wenn wir wollten, würden wir dich aufhalten, Dragster. Aber geh, wir haben uns schon lange genug mit dir abgegeben. Also da ist er wieder etwas vorlaut, weil eigentlich, ja, hätte Dragster ja einfach auch weiterkämpfen können.
Naja, er
Hätte,
überspielt die Situation,
ja.
oder? Er ist erstmals, oder gibt nicht viele Szenen, hat er wahrscheinlich in seinem Leben noch nicht so oft erlebt, dass er als Verlierer vom Kampf rausgeht und ja, da muss er sich was einfallen lassen. Dann, was macht man? Man überspielt, man versucht da noch irgendwie den Macker raushängen zu lassen und cooler rauszukommen, als man in Wirklichkeit war. Aber Dragster unglaublich stark dargestellt. Also, dass so ein Radtyp es mit ihm aufnehmen kann, wer hätte das gedacht?
Ja, wenn man Eisbärt auf seiner Schulter sitzen hat, dann geht das. Ja gut, jedenfalls, Olli, das Zauberschwert ist jetzt im Hyperraum. Jetzt dieser fabulöse Hyperraum. Wir wissen ja immer noch nicht genau, was das genau, was das für eine Dimension ist. Aber Man at Arms beschreibt so ein bisschen, oder? Hast du da seine Definition parat?
Ja, der Hyperraum, das ist eine andere Ebene der Existenz, sagt Man at Arms. Eine Welt, die neben unserer besteht, eine besondere Form der Energie. Aber wir können nur vermuten, was der Hyperraum ist, denn wir wissen so gut wie nichts darüber. Das ist das Zitat aus dem Hörspiel von Man at Arms. Ja, mich persönlich hat der Hyperraum echt als Kind schon total fasziniert.
Ja.
Also hat mir wirklich immer, also auch das mit der Zeit, die dort anders verläuft, das dann in der nächsten Folge dann kommt. Ich liebe ja die nächste Folge, das möchte ich schon mal vorwegnehmen, im Reich der Schrecklichen. Ganz, ganz spannend, dieses Thema, finde ich.
Ja, geht mir genauso. Also der Hyperraum, der ist richtig faszinierend. Du hast es schon angeteased in der nächsten Folge. Und für mich einfach, ja, hier super aufgebaut der Spannungsbogen. So. Das Thema der Folge, He-Man verliert das Zauberschwert, ist nicht ganz neu, das gab es auch schon mal. Aber so in der Art und Weise, wie das in dieser Folge erzählt wird und dann noch mit so einem, ja, jetzt ist es irgendwo und sie haben noch gar keine Idee, wie sie es wieder erobern können, ist es neuartig und echt gut erzählt. Also man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Ja, und weiter geht's auf Snake Mountain. Olli, da ist mir aufgefallen, das Musikintro beim Wechsel zur Szene. Zuerst gibt es eine Fanfare und dann gibt es liebliche Schlossgartenmusik. So eine, die unserem Chrissy gut gefallen würde. Das passt hier gar nicht. Also diese lieblichen Klänge und danach kommt eine Szene mit Skeletor und Dragster. Was ist Ihnen da
Ne.
eingefallen?
Komisch, komisch. Vielleicht sind sie da, haben sie die ganzen Musikinstrumente durcheinander gebracht, weil sie selbst irgendwie schockiert war, dass Skeletor erst nach gut 10 Minuten auftritt. Das könnte natürlich 10,
Könnte
12
sein.
Minuten auf Skeletor warten, ist schon hart.
Ist schon hart, ja. Ja, jedenfalls Skeletor im Dialog mit Dragster, der bewundert zuerst einmal das Wagnis, in die Ebene der Ewigkeit vorzudringen. Das habe ich ziemlich cool gefunden. Ich bin ja auch ein Fan der Folge Die Ebene der Ewigkeit. Da werden sofort wieder Erinnerungen wach. Da gibt's natürlich Magier, sprechende Bodenspalten und scheußliche Monster, die in diesen Spalten hausen. Das ist richtig cool.
Ja, sogar einen See mit Meermann gibt es da.
Ja, den gibt's auch. Und sogar mit, na, wie heißt der jetzt? Mit dem Dockerill als Meerman. Da haben wir schon wieder einen Connex dazu.
Ganz genau. Genau, und über den Pumuckl haben wir heute auch schon mal geredet. Das passt wieder zum Regan.
Genau. Ja, und Skeletor ist super in dieser Szene. Also er wirkt auf mich irgendwie energiegeladen, oder er hämmert herum an seiner Maschine und er spricht auch so, oder? Irgendwie so, ja, er will wissen, er will, dass Dragster rausrückt mit seinen, ja, Neuigkeiten. Und ja, irgendwie finde ich auch, er spricht mit noch tieferer Stimme als sonst. Also das zieht sich heute durch bei allen. Bei He-Man, Pasetti und auch bei Jochen
Serend.
Serend,
Ja,
bei Battle Cat.
stimmt. He-Man, Pasetti und Serend.
Ja.
Ja, absolut. Skeletor hat definitiv sein Tief überwunden und ja, und das soll ihm auch zugute kommen, denn nach seiner Depression ist er jetzt nicht mehr so lahm-orschert, wie wir sagen, sondern er erkennt sofort die Chance, die da in dieser Nachricht von Dragster drinnen ist. Weil Draxler sagt ja, ich will es kurz machen. Ich habe den legendären Icebird gefunden und mitgenommen. Am Rande der Ebene der Ewigkeit traf ich auf He-Man und konnte ihm sein Zauberschwert wegnehmen. Es verschwand mit Icebird im Hyperraum. Und Skeletor weiß sofort, kein Zauberschwert ist gleich Chance für mich.
Genau. Da fackelt er nicht lange. Ja, was ich lustig gefunden habe, du, so einen Icebird, den hat er gefunden und mitgenommen. Das ist wie so ein Souvenir, oder? Eine Ebene der Ewigkeit, so auf einem Souvenirshop, nehme ich den Icebird mir mal mit. Und ja, das wird nicht so ganz klar. Wie wird der Icebird kontrolliert? Kontrolliert den Dragstore oder seinen Besitzer? Hat der Icebird auch irgendwie einen eigenen Willen? Das wird hier gar nicht erklärt.
Sehr schade, dass diese Story nicht ein bisschen tiefgreifender erzählt wird. Zeit hätte man gehabt. Aber ja, wie du sagst, das bleibt einfach hier unsere Fantasie überlassen.
Genau. Na, aber es schließt für mich an, gehört für mich immer noch dazu, zum Aufbau des Spannungsbogens. Skeletor, der am Anfang auch noch so ein bisschen zweifelt, oder? Da hat er draus gelernt. Er fragt Draxler noch, ja, bist du wirklich sicher? Kein Zweifel möglich. Du weißt,
dass das Zauberschwert weg ist. Ja. Genau, und er sagt dann auch, er wird es sich wiederholen. Er glaubt erstmals gar nicht daran richtig, ja? Du hast vollkommen recht.
Ja. Genau. Ja, aber wie er dann, wie ihn Draxler überzeugt, dann ist er wieder Feuer und Flamme und er sagt, jetzt wird gekämpft mit allen Mitteln. Mhm. Es geht um die Macht. Noch heute werde ich neuer Herrscher über Eternia sein. Noch heute. Und dann. Gute Nacht.
He-Man. Ja, super. Ein Wave, das du damals auch rausgeschnitten hast. Das kann man natürlich wunderschön verwenden, um den Rechner runterzufahren.
Genau. Das war der Windows-Klang, wenn der Rechner runterfährt. Und dann. Gute Nacht.
Ah, das war wahnsinnig
schön. Sehr schön, sehr schön.
Ja, genau. Na super, super Szene. Dogma, Skeletor, ruckzuck. Alarm übrigens auch sehr, sehr toll. Er drückt auf den roten Knopf. Alle Kämpfer wissen, jetzt geht's ums Eingemachte.
Jetzt geht's ums Eingemachte, ja. Ja, genau. Und dann kommt auch schon der Kampf um Eternis. Wir sind in der nächsten Szene. Und weil du gerade vom Alarm gesprochen hast, Olli, wenn du das hörst, ich kann es jetzt gar nicht so nachmachen. Das ist, die haben wir, glaube ich, zum ersten Mal gehört in den allerersten Folgen. Ich weiß nicht, ob bei Folge 4 der unbezwingbare Drache oder so, glaube ich, war es. Müsste ich vielleicht nochmal nachhören. Aber jedenfalls, wenn ich diese Alarmfanfare höre, dann geht es bei mir innerlich auf. Da freue ich mich schon auf das Kampfgetümmel und da freue ich mich schon richtig auf die Szene.
Da frage ich mich, warum hast du die nicht rausgeschnitten für eine Fehlermeldung von Windows? Ja,
genau. Wäre auch cool gewesen.
Aber du hast recht, ja. Auch der Fanfare muss man auf jeden Fall mal ein bisschen Spotlight geben. Das ist schon eine super coole Fanfare.
Ja, und hat für mich einfach das, wir haben ja gesagt, die Serie hat sich verändert, aber da kriegt man dann wieder so das Feeling aus den ersten Folgen. Das finde ich immer ganz, ganz schön.
Das finde ich gut.
Sehr gut. Ja, was sagst du zu Snoutspout, Olli?
Ja, wollte ich gerade darauf eingehen. Ist natürlich total irre, oder? Mitten im Angriff möchte er gerne seine Idee bei Man at Arms da pitchen.
Genau.
Ist wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt, sagen wir so.
Genau. 2 Minuten beim Waffenmeister. Hey, ich habe da echt eine gute Idee. Man at Arms, lass mich sie dir erzählen. Ey, die Bösen greifen an, da stehen sie schon mit den gezückten Schwertern. Eine bisschen abstruse Idee, die der Snoutspout hat, aber natürlich, man merkt schon, ja, der Snout, der weiß was, ja, und passt natürlich auch gut in die Story hier.
Jetzt stellt sich natürlich die große Frage. Also entweder er ist wirklich dann beleidigt, dass er hier nicht angehört wird, sodass er dann das Geheimnis für sich behält oder nur Ramman erzählt für die nächste Folge. Oh. Und dann so tut, als ob er nichts wüsste. Oder er hat mal ordentlich eine auf die Birne bekommen, sodass er sich danach nicht mehr erinnern kann, dass er in der nächsten Folge eben auch nichts mehr weiß. Ja.
Ja, oder beim Tunnelgraben zu viel Grubengas eingeatmet und da das wieder vergessen. Das wird er ja auch noch machen.
Gut auf jeden Fall, dass er entweder die Idee Ramman erzählt hat oder sie gemeinsam mit Ramman ausgeheckt hat.
Auch das werden wir in der nächsten Folge hören.
Was ihm bestimmt nicht passiert ist, ist, dass er die Keule von Man at Arms auf Schädel bekommen hat.
Ja.
Die gibt es im Hörspiel nicht, oder?
Was ist denn? Ja, gut beobachtet, das ist mir auch aufgefallen. Also auch hier sagt wieder Man at Arms, wo ist mein Orko will sein Schwert noch irgendwie toller oder gefährlicher machen. Und es wird immer, also ich kann mich an keine Szene erinnern, wo Man at Arms zur Keule greift oder wo irgendwie auf seine Keule Bezug genommen wird. Auch hier nicht.
Ich glaube auch nicht, dass es das gibt.
Ja. Und das kann mir jetzt wirklich keiner erzählen, dass nach 33 Folgen der Huggy Francis jetzt nie mal eine Man at Arms Actionfigur gesehen hätte. Also das glaube ich wirklich nicht.
Tja, so ist das mit unserem Huggy. Wer den Dragstore den Reifen abspricht, der will auch mit Man at Arms Coil nichts zu tun haben scheinbar.
Genau. Ja, was auch in dieser Szene wieder vorkommt, Olli, müssen wir jetzt nicht mehr groß diskutieren, aber dass so wie Teela dargestellt wird, ich glaube, es ist Snoutspout, der sagt, Orko, geh zu Teela, hilf ihr, ihr wurde das Schwert abgenommen, also Teela ist wieder die im Kampf Hilfe benötigt.
Na doch, Teela, müssen wir doch diskutieren, weil genau in dieser Situation finde ich es doch ein wenig anders. In dem Fall hat ihr Skeletor ja das Schwert abgenommen. Das hätte jedem anderen auch passieren können. Dann ist
man munkelt, es soll sogar He-Man schon passiert sein, dass ihm das Schwert abgenommen wird.
Ja, ganz genau, man munkelt das. Und von daher ist sie hilfsbedürftig, genauso wie Snoutspout hier wahrscheinlich jedem anderen Kollegen zur Hilfe gegangen wäre, finde ich in dem Fall gar nicht mal so dramatisch. Natürlich, ja, man ist halt ein gebranntes Kind, was das betrifft, und dann denkt man sich halt, ja, schon wieder. Aber wenn man es jetzt isoliert heranzieht, diese Szene, würde ich sogar sagen, ist okay.
Hätte ja, also hätte nicht Teela sein müssen, hätte auch der Mechanic sein können, der sein Schwert verliert, obwohl er auch eine Keule hat.
Er hat auch eine Keule,
ja. Ja, dann geht schon mal nicht. Ja, blöd. Dann halt wieder Teela. Und die hat eigentlich einen Stab, ja. Aber gut.
Ja, auch das wieder richtig, ja. Naja, schreibt uns doch in die Kommentare, welcher Kämpfer es sein hätte sollen. Vielleicht Extender oder einer von den Steinmenschen.
Ja. Ja, jedenfalls, es wird viel von Schwerter geredet und in der Kampfszene, im akustischen Hintergrund, da hört man ganz viele Laser herumfetzen, oder? Piu, 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 piu. Das ist, habe ich hier fast schon ein bisschen als störend oder nicht so ganz authentisch erlebt.
Ganz genau, also sehr auffällig, passt eigentlich hier nicht perfekt, ja. Zu Star Wars-lastig.
Kann ich mir nur erklären, dass halt Skeletor die ganzen Horde-Trooper mitgenommen hat und dass die da so herumgeschossen haben.
Stimmt. Oder sie haben Laserschwerter mittlerweile. Ja, die machen auch. Ja,
die klingen anders. Genau, die klingen anders.
Ja, genau. Das mit den Troopern ist sehr gut hergeleitet.
Genau. Also die Szene gipfelt dann natürlich in dem Höhepunkt das Duell He-Man gegen Skeletor. Also das ist für mich schon das Highlight dieser Szene. Es wird auch, Horst Naumann leitet das auch super ein, Den ganzen Kampf über schien es so, als würden sie sich aus dem Weg gehen, aber jetzt treffen sie aufeinander und dann ist es auch wirklich so, dann kommt es dazu, dass Skeletor He-Man das sein Ersatzschwert aus der Hand schlägt, glaube ich, oder? Und dann zum ersten Mal sein eigenes Schwert erklärt, weil He-Man fragt so ganz unglaubwürdig, Skeletor, was ist das überhaupt für ein Schwert? Das ist doch nicht dein normales Schwert. Und da sagt Skeletor dann zum ersten Mal, ja, dass er das Schwert von Dragstor erhalten hat, der es aus der Ebene der Ewigkeit geholt hat. Das kommt nämlich nicht in dem Dialog vor, das erzählt Dragstor Skeletor auf Snake Mountain nämlich noch nicht. Das ist tatsächlich, vielleicht dem HG nicht aufgefallen, ich weiß nicht, ob er das bewusst so machen wollte, aber es kommt hier ein bisschen unglücklich rüber, dass jetzt sozusagen mitten im Schwertkampf der He-Man erklären muss, ja, wie der Skeletor erklären muss, wie er zu dem Schwert gekommen ist.
Mhm. Ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen, aber interessant, dass du das so erwähnst. Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja, also ich hätte es besser gefunden, wenn Dragstor das einfach in Skeletor da schon erklärt hätte. Mhm, aber natürlich. Eben vielleicht auch bewusst, dass man erst jetzt, dass jetzt der Überraschungsmoment einfach viel größer ist. Skeletor hat ein neues Schwert und He-Man bricht auf einmal wie tot zusammen. Das kann natürlich auch sein, dass man das bewusst so machen wollte.
Genau.
Genau.
Ja, also das Zauberschwert an sich oder das Zauberschwert des Bösen an sich, ist natürlich überhaupt so eine Sache, über die man diskutieren kann. Natürlich ist es im Zentrum, die Folge heißt so, dafür, dass die Folge aber so heißt und dafür, dass es so einen entscheidenden Effekt hat und dafür, dass es eben nicht vorher großartig erklärt wurde, wie du uns jetzt gesagt hast, finde ich, wird es eben zu wenig dann auch vorgestellt, zu wenig overgebracht. Also genau. es müsste eigentlich mehr in Szene gesetzt werden, dieses Zauberschwert des Bösen,
genau.
Finde ich, im Vorfeld.
Vor allem, weil es der Folge den Titel, weil es titelgebend ist. Also da hätte man einfach das noch ein bisschen besser darstellen können. Aber gut, Eisbert kannst du die Folge ja auch nicht nennen. Ja, ich bleibe jetzt dabei. Ich habe das wirklich so lustig gefunden, wie ich das gelesen habe.
Okay. Naja, ja. Aber was hier auch auffällig ist, zum Beispiel, dass He-Man, also die Szene, in der He-Man fällt im Kampf, die verpufft auch total. Also das passt auch zu diesem nicht gut vorgestellten und overgebrachten Zauberschwert. Mhm. Es gibt keinen Soundeffekt, gar nichts.
Naja. Blub. Das ist sogar, ich glaube, dass da, wenn ich mich recht erinnere, ist da auch so bewusst eine Pause. Zuerst noch He-Man und Skeletor im Dialog. He-Man trotzt Skeletor und kämpft weiter. Nein, ich gebe nicht auf. Und dann kommt auch nochmal, ich glaube, da kommt auch kurz das Musikthema von Skeletor. Und dann wird diese Szene ja nur beschrieben. Man erlebt sie ja nicht aktiv mit, sondern... Man at Arms sagt dann, He-Man ist gefallen. Und,
ja, und vor allem Orko schreit mal, oder?
Ja.
He-Man, das ist super von Matthias Grimm, finde ich. Gefällt mir sehr gut.
Genau, also so, man ist da sozusagen nur als Beobachter dabei. Man, also der He-Man, der stirbt jetzt nicht so wie Mossman in der Anfangsszene. Ja. Na, aber trotzdem sehr gut gelöst. Also ich möchte da jetzt nichts aussetzen. Die Szene an sich und das Duell He-Man gegen Skeletor wirklich, wirklich sehr gut gemacht und sehr gut umgesetzt.
Absolut. Ja. Magst du noch was zu den Monsterkämpfern sagen, die hier auch im Hintergrund herumtoben?
Ja, also wie die Masters dann He-Man für tot halten, beginnen die Monsterkämpfer zu schreien. Ja, Skeletor, König von Eternia. Und du, ich habe es mir fünfmal angehört. Ich habe nicht rausgefunden, ich habe es nicht rausgehört, wer die sind. Hab natürlich auch nicht so ein geschultes Ohr wie du. Ich bin mir nicht sicher, ob der Erik Fessen dabei war, oder ob Klaus Fuchs das war. Hast du da wen rausgehört?
Naja, ich tippe auf Klaus Fuchs. Es hört sich ein bisschen wieder an wie Andreas von der Meden. Aber ich tippe mal, dass das auch Klaus Fuchs ist.
Aber alle drei kann er auch nicht sein, oder? Oder schon?
Nein, nein, das nicht. Ich habe mir dieses Mal nicht so viel Gedanken darüber gemacht, muss ich gestehen. Erik Fessen kommt ja gar nicht vor, obwohl er sehr oft erwähnt wird, der Horak. Aber ja, also von daher wahrscheinlich, ja, wenn das jemand weiß, bitte
Genau,
gerne
da wieder
uns
der
mitteilen.
Aufruf an die Community, würde uns interessieren, ob ihr da ein besseres Ohr habt als wir.
Gut. Naja, kümmern wir uns mal um He-Man, oder? Der liegt ja jetzt scheinbar tot herum.
Genau. Das wird auch, also da wird man auch erst nach ein paar Minuten der Spannung, wird man dann sozusagen erlöst, indem Teela dann sagt, ja, er atmet, aber nur ganz, ganz schwach. Und dann wird auch noch so gesagt, ja, man weiß auch nicht, ob sich sein Zustand verschlechtert. Teela möchte ihn dann sofort zur Burg nach Grayskull zum Geist von Castle Grayskull zur Zauberin bringen. Und da kommt es auch wieder zu einem ganz guten Dialog zwischen Teela und Dragstor, beziehungsweise Teela Man at Arms und Dragstor.
Ja, richtig. Ist natürlich sehr, sehr auffällig, wie oft Dragster hier das Wort Freunde benutzt. Also, und auch in Betonung, so Freunde. So geht's aber nicht, ja. Also, mich hat es in erster Linie mal erinnert an Voll Normal oder irgend so einen Manta-Prolo-Film. Also, so, Freunde, ich glaube, ich bin. Noch so ein Spruch, Kieferbruch oder so, oder jetzt mache ich Ende mit euch.
Ja, und mich hat es erinnert, ich habe sofort die Assoziation gehabt zu deinem anderen Podcast, Olli, die rechte und die linke Hand des Podcasts, wo ihr gerade vor kurzem, letzte Folge, den Film Zwei Nasen tanken super gereviewt habt. Und da sagte Bösewicht ja auch, du bist
Ich
mein
bin.
Freund, ich bin nicht dein Freund.
Ja.
Also wie cool wäre das denn
Aber
gewesen, wenn
kann
das
nicht vielleicht
Dragster
ich auch dein Freund sein?
Man at Arms so sagt, ja na klar, mein Freund, wir bleiben hier. Du bist mein Freund, ich bin nicht dein Freund, Man at Arms. Ja.
Super. Beste Szene von Von zwei Nasen tanken, super.
Genau,
Im Schlafsack.
großartiger Film von Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Ja, wer kennt ihn nicht? Genau. Ja, aber es ist schon irgendwie skurril, oder? Zuerst wirklich so ja, eine tiefernste, bierernste, traurige Szene. Ja, spannend, was ist mit ihm? Und dann kommt Rex daher. Freunde, so geht's aber nicht. Was? Ihr wollt ihn da wegbringen, Freunde? Einfach so? Man kommt sich dann wirklich vor, wie wenn wie bei einem Blödelfilm,
Ja, das stimmt. Super.
ja.
Na gut, aber Thiele ist überhaupt nicht zum Spaßen aufgelegt. Die ist in dieser Szene ja eher aggressiv und auch herrisch und gegen den Dragster. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Also, die ist richtig verzweifelt, bringt das sehr, sehr gut rüber, haben aber auch schon oft gesagt. Also, die Monika Gabriel, eine ausgezeichnete Sprecherin. Also,
Ja.
ich habe wirklich auch ganz große Hochachtung vor ihr. Bin jedes Mal ein bisschen traurig, wenn mir wieder einfällt, dass sie leider nicht sehr alt geworden ist. Tolle, tolle Stimme. Ja, und wenn es wirklich so ist, wie ich mal gelesen habe, dass sie einfach auch mit der Darstellung dieser Figur sehr unzufrieden war, dann finde ich die Person Monika Gabriel noch umso toller.
Genau, dann dürfen wir sie in Ehren halten, genau. Na, wirklich Tila sehr gut im Dialog mit Dragstar und mit den Wachen. Da ist es eher verwunderlich, dass Man at Arms da so gefügig und schicksalsergeben ist, oder? Der sagt einfach, ja, also He-Man liegt im Sterben und Man at Arms sagt, oh ja, die Wache lässt uns nicht weg, Tila, wir warten mal. Also das ist wirklich auffällig an dieser Stelle.
Ja, es ist lächerlich. Er sagt sogar, mäßige dich, Tila, und so. Mhm. Gut, wir haben schon mitgekriegt, Man at Arms wird auch immer chilliger von Folge zu Folge, aber diesmal hat er vielleicht zu viel, weiß ich nicht, gekifft vorher oder so, weil das ist schon sehr auffällig, dass er hier so so gar nicht gewillt ist, ein bisschen auf die Pauke zu hauen.
Da die Stirn zu bieten. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, das macht Tila diesmal ganz gut. Und was mir auch aufgefallen ist, Tila, die sorgt sich sogar um Prinz Adam, oder? Die sagt auch, wir müssen auch schauen, was mit Adam ist oder so. Dass, da merkt man halt sie, auch wenn sie ihn immer kritisiert und ihn abfällig behandelt, ist sie doch eine ganz gute, die Tila.
Das ist auch, glaube ich, ein Vorbote für die nächsten Folgen dann auch, wo sie sich des Öfteren dann auch noch um Adam sorgt. Aber dann, und das finde ich persönlich sehr schade, dann wird es nämlich wieder verblödelt, wo dann alle anderen Orko, die es halt wissen, Orko, He-Man und Man-at-Arms, Tila wieder total veräppeln. Mhm. Also da kommen wir dann in den nächsten Folgen noch dazu.
Naja, sie hat es nicht leicht.
Nein.
Ja. Ein bisschen leichter hat es der Skeletor, oder? Der macht mit seinen Dämonen ordentlich Party. Was mir da aufgefallen ist, habe ich auch sehr cool gefunden. Sie feiern ausgelassen, die Monsterkämpfer grölen herum und im Hintergrund spielt Hafenmusik.
Das ist unglaublich. Also das ist so unfassbar witzig eigentlich auch schon wieder und unpassend. Ja. Also der Hafist, nennt man das so, Hafist? Hafenspieler. Oder Spielerin, die ist
von Tekran.
Genau,
kommen ein paar Hafen-Geigenspieler rüber.
Ja, genau, so ist es. Direkt übernommen worden von Skeletor.
Du, aber ich stelle mir das so vor, da gibt es halt so eine Tonspule, da steht drauf Hintergrundmusik Königsschloss oder so und die Produktion sagt dann, ah ja, Skeletor, eine Szene im Königsschloss, wo haben wir jetzt da das Tonband, da ist es ja, legen wir auf.
Ja, mich würde sehr interessieren, ob Peter Bassetti diese Geschichten dann im Nachhinein dann auch gehört hat und sich dann vielleicht gedacht hat, solche Idioten spielen die Hafenmusik noch ein in der Postproduktion. Das passt überhaupt nicht.
Ja gut, wobei ich mich jetzt wirklich nicht erinnern kann, dass es so, auf Snake Mountain jemals so eine Musikuntermalung gegeben hätte. Also es gibt halt das Bösenthema, klar, aber dass eine Szene mit Musik hintermalt wird, das hat man, habe ich zumindest nichts im Ohr.
Nein, ich auch nicht, aber wer weiß, vielleicht hat auch Skeletor auch in Snake Mountain einen Hafenspieler irgendwo und hat sich den mitgenommen. Ja. Oder ist eh einer von unseren Altbekannten. Ich könnte mir schon vorstellen, der Treeclops oder so, dass der hat eh nicht viel zu tun gehabt in den letzten Folgen. Vielleicht hat er auch Harfe spielen
können. Der Trapjaw hat seinen Waffenarm gegen gegen eine Harfe, die er sich anstecken kann, getauscht. Ja, du, also ich bin der Meinung, Beastman hätte auch in einer Halle mit dem Stab klopfen können. Das wäre auch gut gekommen.
Ja, oder er hat seine Peitsche so quasi in die Hafen, also als Hafenseiten eingespannt und hat sich da ein neues Hobby gemacht.
So, aber genug geblödelt, Olli. Jetzt wird es wieder ernst. Und zwar, unsere Helden sind gefangen, ja, sind irgendwo eingesperrt, eingekerkert in einem Käfig. Aber Orko beamt sich herum, wie er will. Er sagt das sogar auch, ich werde mich ein bisschen herumbeamen. Zitat herumbeamen habe ich lustig gefunden. Jetzt frage ich dich, also wo ist denn da die Energieglocke oder so eine Lebensfunken-Aussaugmaschine, die Skeletor früher einfach mit der früher Orko am Beamen gehindert hat? Warum tut er das diesmal nicht?
Ja, ist natürlich eine sehr gute Frage, kann ich dir auch nicht wirklich beantworten, überraschenderweise. Nein, aber das haben wir auch schon öfters gehabt früher, dass das Skeletor, sobald er die Macht an sich gerissen hat, dann auch sofort unachtsam wird und es ihm sofort egal wird, was die guten Jungs machen. Und das ist ihm auch jedes Mal auch wieder zum Verhängnis geworden. Yeah. Und Spoiler, es wird auch dieses Mal so sein, dass sie besser gleich mal abgemurkst hätte.
Genau. Ja, selbst schuld, lieber Skeletor. Orko, das wissen wir, den darf man nicht unterschätzen. Ja. Auch in späteren Folgen, also in der Folge 36 oder so, da lenkt er auch Orko dann Skeletors Schergen ab, indem er sich einfach herumbeamt. Wie gesagt, da hätte Skeletor, da hätte er einfach wieder eine Gerätschaft vorher entwickeln müssen, mit der Orko da in Schach hält. Hat er nicht gemacht. Ja.
Vielleicht auch deswegen, weil er nicht so viel Zeit gehabt hat dieses Mal. Weil er ist ja gleich auf und davon. Ja. Hätte er wieder ein, zwei Wochenenden gewartet, dann hätte er vielleicht die richtige Waffe gehabt. Noch ein paar Saufnächte eingelegt.
Genau. Ja, und was passiert? Orko beamt sich zu Skeletor und Dragstar und belauscht heimlich ihr Gespräch. Und erfährt so das Geheimnis von Skeletors Schwert. Olli, es ist das Hyperraumeis. Oh. Das hat He-Man in diesen Zustand versetzt. Ja, unglaublich, oder?
Sagenumwoben hat sich auch durch unseren Podcast schon gezogen, diese Sage.
Ja, ganz richtig, ganz richtig. Ja, wie geht's weiter? Also unsere Masters sind gefangen und wer kommt zur Hilfe?
Ja, jeder weiß natürlich, dass Elefanten ausgezeichnet graben können. Ja. Dafür sind sie bekannt und deswegen gräbt der Snoutspout einen Gang ins Gefangenenlager. Vielleicht hat sich auch hier Hagi Francis gedacht, dass es ein Maulwurf ist und kein Elefant.
Da wäre mir wieder eine Musikuntermalung eingefallen. Kennst du den Film alter Hollywood-Klassiker Gesprengte Ketten mit Steve McQueen und ja, James Garner, allen möglichen, wo sie aus dem Spiel im Zweiten Weltkrieg und sie brechen aus einem Gefangenenlager aus und graben auch heimlich einen Tunnel aus dem Gefangenenlager, verteilen so die Erde ganz heimlich und großartig, großartiger Film. Ja, du, so stelle ich mir da Snout vor, der hat sich da von draußen ins Gefangenenlager hineingegraben und unsere Helden befreit.
Wieso ist er eigentlich draußen?
Ne, ja, er ist ja geflohen. Er hat so, mutmaße ich jetzt mal, als einziger fliehen können, wie beim Angriff auf Eternis.
Ja, nicht schlecht.
Ja, er war ja so enttäuscht, weil er jetzt Man-at-Arms seine Idee nicht erzählen hat können, weil er dann gleich abgehauen.
Ja, ganz genau. So war das. Na gut, ja, super. Das ist das Wichtigste, denn somit kommen sie dann zum Schloss, ne? Beziehungsweise zur Burg, Castle Grayskull.
So kommen sie zur Burg, genau.
Mann für Mann und Frau für Frau werden sie da durchgelotst.
Genau. Ja, und He-Man wird auch durch den Gang gezogen. Und ja, und dann machen sie sich auf den Weg zur Burg. Finde ich dann auch wieder ganz, ganz spannend, dass eben Man-at-Arms und Teela im Dialog das auch nochmal besprechen. Ja, jetzt stehen wir alle vor der Burg, aber eigentlich dürfen wir ja nur wenige die Burg betreten. Das ist tatsächlich so, normalerweise immer nur He-Man, Teela in der Burg. Finde ich gut, dass das hier auch nochmal thematisiert wird.
Absolut richtig, ja, ist mir auch gar nicht so aufgefallen. Aber was mir auch jetzt aufgefallen oder auffällt, ist, dass überhaupt der Geist oder die Zauberin gar nicht vorkommt als Beraterin. Sie kommt dann zwar im Laufe der 5er Folge natürlich jetzt dann vor, aber eine Folge ohne Geist von Castle Grayskull ist auch eigentlich sehr, sehr selten.
Ist selten, genau. Hätte hier aber auch nicht ganz recht viel beraten können. Also, stelle ich mir lustig vor, wenn Teela vor dem Geist steht und der dann sagt, Teela, du musst He-Man kräftig die Oberschenkel massieren.
Und Snautsbaut, du musst brüllen und tröten. Das weckt ihn wieder auf. Die große Zauberformel.
Zögert nicht, knetet kräftig und schreit heftig.
Ja, das könnte natürlich dann das Rätsel sein, ne? Knetet kräftig und schreit heftig. Mhm. Was meinst du damit? Wo?
Genau.
Der Battle Cat. Kannst du nicht einmal sagen, was du genau meinst, oder ich?
Ja, ja. Ja, gut. Aber wie gesagt, das war schon ein überraschender Turn, muss ich sagen. Habe ich mich auch nicht mehr erinnert. Sie stehen vor der Burg und kommen nicht rein. Hat man sich an der Stelle auch nicht erwartet. Wobei eben nicht aufgelöst wird, sie vermuten das ja nur, oder Snautsbaut vermutet das, dass die Hyperraumenergie ja irgendwie auch die Zauberin stört. So wirklich aufgelöst wird das nicht. Werden wir auch in späteren Folgen noch hören, dass ja, dass nicht klar ist, warum die Zauberin in dieser Folge unseren Helden gar nicht helfen hat können.
Naja, prinzipiell ist ja auch das Schwert der Schlüssel. Ne? Den muss man, also im Playset muss man das hier reinstecken, glaube ich. Mhm. Vielleicht ist es auch irgendwie auf das gemünzt.
Ja, wobei...
Kein Schwert, kein Einlass.
In einer anderen Folge, es kann auch die Zauberin, kann die Tür schon auch aufmachen. Also da sind sie auch mal ohne Schwert reingekommen. Und sie kann ja nicht... Also man hört ja nur den Adler schreien, aber sie kann nicht zu ihnen kommen, nicht als Soa oder ja. Das glaube ich, das besprechen sie auch, ja. Die Zauberin kann nicht erscheinen, was auch immer.
Das ist schon richtig. Naja, den Orko hindert es auf jeden Fall nicht daran, einen Haufen Karlauer rauszuhauen. Mir fällt sogar das mit dem Wein natürlich ein. Was sagt er da zu Man at Arms? Er soll den Wein in Ruhe lassen.
Ja, genau. Ja. Wie sie flüchten durch den Gang und dann durch den Keller. Aber lass den Wein in Ruhe. Und Man at Arms sagt dann auch noch sowas, nicht so vorlaut. Ja, genau. Und dann sagt er auch, das ist ja auch ganz spannend, weil wie sie rein möchten nach Castle Grayskull, sie rufen ja direkt die Burg an. Sie rufen Castle Grayskull, lass uns ein. Und jetzt nicht, sie rufen nicht die Zauberin oder den Geist an, sondern wirklich die Burg. Und ja.
Vielleicht macht deswegen die Zauberin nicht auf, weil sie sich nicht angesprochen fühlt.
Ja. Und Orko reagiert mit einem Karlauer. Vielleicht ist die Burg auf einem Ohr taub. Ja, verwundert, weil Orko ja ganz ernst aufgetreten ist in dieser Folge. Also hier wandelt er sich auch wieder zu der Figur, die halt auch für die Komik sorgt, dass es nicht ganz so bierernst wird für unsere Hörer.
Ja, du kennst ja die kleinen Kinder, wie sie sind. Wenn sie sich stundenlang zusammenreißen, dann haben sie dann ihre narrischen 5 Minuten.
Ja, die kleinen und die großen Kinder.
Ja, die auch. Genau. Was glaubt ihr, wie es uns nach so einer 2,5-Stunden-Aufnahme geht, wenn wir uns hier konzentrieren müssen? Ja. Sobald wir hier dann die Aufnahme beenden, werden wir völlig irre.
So. Genau. Aha. Da gehen wir auch wieder in den Keller. Und lassen den Wein nicht in Ruhe.
Nein.
Genau, ja. Also Olli, aber jetzt nochmal ganz... nochmal ganz genau zum Mitschreiben. Also unsere Helden sind irgendwie komplett hilflos, sie stehen vor einer verschlossenen Burg, mächtige Hyperraumenergie blockiert die Zauberin, He-Man ist scheinbar tot, auch durch dieses mächtige Hyperraumeis. Und was ist der Plan unserer Helden? Wir massieren seine Muskeln, damit sie besser durchblutet werden. Und wir reden mit ihm. Also er sagt hier so und meine Damen sagen, ja, gute Idee.
Es ist sehr lustig, aber aus dem AG dann nichts Besseres eingefallen.
Es ist ein bisschen kurios, ja. Aber du, es passt wieder auch dazu, also jeder Fitnesstrainer wird dem sofort zustimmen, ja, zuerst mal trainieren mit Kugeln im Gestell und dann auch wieder lockern die Muskeln, ja, dehnen, ausmassieren. Also da hat er wieder mal den Kindern was beigebracht, ja.
Ja, das ist richtig, ja. Also, es ist schon wahnsinnig witzig und vielleicht passt es auch irgendwie, dass die Energie dann zufällig auch gerade weniger wird und aus dem Körper entweicht und dass das zufällig mit der Massage zusammenpasst, denn niemand ist ja dann auch gleich wieder ganz der Alte und braucht dann auch gar nicht sehr, sehr viel Zeit, um sich wieder zu fangen.
Ja. Geht dann
großartiger recht schnell, ja. Klassiker eigentlich.
Genau. Genau. Und da könnte man sich halt wieder fragen, ja, immer dann, wenn He-Man besiegt ist, aber eben noch, oder besiegt scheint, aber noch nicht vollständig besiegt ist, warum interessiert sich Skeletor dann nicht mehr für ihn? Haben wir auch nicht zum ersten Mal. Tja. Aber gut. Du, es interessiert sich auch keiner für Mossman und Bassoff, oder? Alle sind froh und glücklich, dass He-Man wieder da ist, aber die werden dann auch am Ende der Folge gar nicht mehr erwähnt. Das habe ich ein bisschen schade gefunden. Keiner denkt an sie, ja, die bleiben mal im Hyperraum. Hätte man noch einstreuen können, dass halt irgendwer sagt, ja, und hoffentlich sind Mossman und Bassoff auch noch am Leben. Genau.
Das ist richtig, ja. He-Man sagt, jetzt geht es erst richtig los. Ist ein guter Cliffhanger, finde ich, an sich. Aber ja, das muss man sich dann selber wieder in Erinnerung rufen. Wird er dann aber Gott sei Dank am Anfang der nächsten Folge dann auch gleich wieder korrigiert.
Genau.
Ja.
Ja, genau. Ja, und so, am Ende, oder? So schließt die Folge He-Man unser Machtschädel wieder. Ganz zuversichtlich, er sagt, wir haben noch unseren Mut und unsere Zuversicht und wir haben unseren Siegeswillen. Wir geben nicht auf. Skeletor soll sich wundern, wir werden ihn aus dem Königspalast vertreiben. So spricht, so macht He-Man den allen nochmal Mut. Ja, und dann ist die Folge auch schon wieder aus.
Ja. Sehr richtig. Und wir kommen zum Fazit.
Genau. Wieder.
Und ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, der Manuel, der ist zwar heute eben kurzfristig ausgefallen, aber er hat es sich nicht nehmen lassen, uns sein kleines Fazit zu schicken. Das spiele ich jetzt.
Dann hören wir uns das mal an.
Ja, lieber Olli, lieber Dieter, vielen herzlichen Dank, dass ich mich jetzt hier beim Fazit doch noch mit reinmogeln kann. Ich wäre natürlich sehr gerne länger bei der Besprechung heute mit dabei gewesen, aber ja, leider hat das nicht geklappt aufgrund von Terminkonflikten. Aber ja, wie gesagt, umso dankbarer bin ich, dass ich jetzt hier doch tatsächlich zum Schluss noch mein Fazit mit abgeben kann. Ja, Episode 33, wir sind quasi fast am Ende der Hörspielreihe angekommen. Der letzte Fünfteiler. Also es klingt, als ob es mehrere gegeben hätte. Gab es natürlich nicht. Wenn, dann immer nur Doppelfolgen, aber Die letzten 5 Episoden sind zusammenhängend. Von daher ist es ein finaler Block und ich kann mich erinnern, dass ich das als Kind wirklich unheimlich gerne gehört habe. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich sehr überrascht war, dass bei Folge 36 diese Doppelfolge nicht vorbei war, sondern noch ein Teil kam und noch ein Teil kam und noch ein Teil kam. Entschuldigung, was habe ich gerade gesagt? Nein, Folge 34 natürlich nicht Schluss war, nicht 36. Und ja, das war schon sehr überraschend, aber ich fand das Ganze, ja, diesen ganzen 5 Teile unheimlich spannend und habe ihn, wie gesagt, sehr, sehr gerne gehört und habe durchweg positive Kindheitserinnerungen daran und hatte auch immer sehr, sehr viel Spaß, mir das Ganze anzuhören. Ich höre es heute noch gerne an, tatsächlich, weil ich finde das unheimlich spannend und tatsächlich mal was anderes, was Neues, dass jetzt hier tatsächlich Skeletor schafft, die Herrschaft zu erlangen, das Königsschloss zu erobern und so weiter. Das gab es, sag ich mal, in den letzten 33 Folgen eher weniger. Jetzt hat er es tatsächlich geschafft. Vielleicht sogar ein bisschen zu schnell ging das Ganze. Aber wie gesagt, da kommen noch einige tolle Story-Elemente in den kommenden 5 Episoden. Es gab auch natürlich auch viele lustige Szenen. Also ich weiß nicht, ob die jetzt freiwillig komisch waren oder eher unfreiwillig komisch waren, worüber man natürlich heute als Erwachsener vielleicht ein bisschen schmunzeln kann. Hat mich als Kind nie gestört und da tatsächlich auch jetzt als Erwachsener höre ich da eigentlich, sag ich mal, über manches hin eher drüber hinweg. Wenn wir es jetzt mal beispielsweise, kann ich mich erinnern, diese eine Szene, wo versucht wurde, He-Man wieder aus dem Koma aufzuerwecken, dass dann halt alle da irgendwie Lärm machen und Snoutsport da rumtrötet und sonst irgendwie sowas. Klingt schon ein bisschen witzig. Wobei ich jetzt, wo ich gerade so drüber rede, mir einfällt, eine ähnliche Szene gab es auch bei Avengers 1, ne, wo Iron Man irgendwie bewusstlos war und haltlos schreit und plötzlich schreckt er auch wieder hoch. Ach, vielleicht klappt es ja doch, keine Ahnung. Aber ja, hat ein bisschen was Amüsantes schon irgendwie dabei gehabt. Ich fand in Summe gerade diese Anfangsszene sehr atmosphärisch und packend, wo Dragstor auftaucht mit dem Icebird, schon ziemlich badass. Also es hat mich schon damals als Kind irgendwie sehr beeindruckt und hat irgendwie was, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde es bei Icebird an sich ein bisschen, ist natürlich seltsam vom Namen her, weil wir den Eisvogel bereits auch schon hatten, der aber letztendlich hier keine Verwandtschaft hat, ist mir als Kind so nie aufgefallen, obwohl es natürlich relativ einfaches Englisch ist, aber wirkt ein bisschen seltsam. Aber ja, das ist jetzt einmal Meckern auf hohem Niveau. In Summe, wie gesagt, eine tolle Auftaktfolge für diesen 5-Teiler. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde den Ganzen als Schulnote eine 2 geben. Ach, Moment, Schulnoten machen wir hier gar nicht. Wir haben hier Punkte. Von daher würde ich 8 von 10 Punkten geben.
So ja, denkt top. Manuel, ja.
Vielen Dank, Manuel. Ja, Olli, möchtest du gleich weitermachen?
Ja, ich gebe dem Manuel vollkommen recht. Also er hat schon viel, gesagt.
Wiederhole jetzt nicht was er schon sozusagen.
Nein, ich schließe mich seiner Meinung an. ein kleines Scherzchen. Natürlich, während ich das gerade sage, weiß ich noch nicht, was Manuel gesagt hat. Das spiele ich dann erst ein. Aber ich finde, super Plot, super Sprecher, Leistung. Ja, mir fehlt, das habe ich vorher schon erwähnt, mir fehlen natürlich die alten Evils irgendwie. Das wäre so schön. Ist leider nicht mehr, diese Zeit ist nicht mehr zurückzuholen. Ja, Hordak auch in keiner Sprechrolle. Das mit dem Icebird haben wir erwähnt. Das mit dem Dragstor haben wir erwähnt, dass H.G. Francis hier sich dachte, dass das ein Drache ist. Warum die Evils so leicht durchkommen, wo sie sich 33 Folgen oder 32 Folgen in die Hose gemacht haben, sobald He-Man irgendwo am Horizont zu erkennen war, ist auch zu hinterfragen. Aber natürlich, irgendwann muss es des Plottes Willen dann auch so sein, dass sich Skeletor mal durchsetzt. Von daher eine tolle Folge und sie bekommt von mir eine 8 von 10.
Sehr cool. Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, die Folge ist ja der Beginn jetzt für die 5er-Serie und absolut gelungen. Also ein spitzenmäßiger Auftakt und Für mich das Allerwichtigste ist, Skeletor begeistert mich in der Folge. Er ist jetzt wieder voll in Szene gesetzt und er ist wieder der wichtige Antagonist in der Serie. Nachdem er in den letzten Folgen eigentlich die Bedrohung nie von ihm ausgegangen ist, sondern er teilweise fast zufällig und tollpatschig die Krise auf Eterna hervorgerufen hat, ist es diesmal wieder so, ja, Skeletor und He-Man, die stehen sich gegenüber und Skeletor schafft es, ihn zu bezwingen und ihn sogar beinahe zu töten. Das ist echt top. Und das hat mir auch irgendwie gefehlt bei den letzten Folgen. Genau. Ja, und ich finde, mit Dragstor, Olli, wir haben schon gesagt, Hordak war diesmal nicht an Skeletors Seite, aber Dragstor ist ein hervorragender Komplize. Der macht das genauso gut wie Erich Fessen. Super Dialoge und er bringt sozusagen seinen Teil, trägt er dazu bei, dass das Skeletor triumphieren kann. Genau, also die zwei sind in dieser Folge einfach geil und das macht jede Menge Spaß.
Mir ist jetzt noch was eingefallen, während du dein Fazit hier erläutert hast, warum die Bösen so leicht durch die Reihen gekommen sind. Und zwar, Dragstor hat ja den Honig mitgenommen. Was machen sie aus dem Honig? Ja, natürlich Honigbomben. Und die haben sie auf die Masters abgeworfen. Und dadurch konnten sich die nicht mehr bewegen.
Sind die alle festgeklebt?
Und deswegen konnten die da so leicht durch die Bollwerke durch.
Naja, oder sie haben ein gesundes Gelee Royal gemacht und sich vorher noch ordentlich gestärkt. Aber klar, mit so Masters, die auf einmal keinen Honig mehr bekommen, die kann man leicht besiegen. Ja, da sind wir auch schon bei Mossman und Bassoff, haben wir gesagt, die werden nihiliert, kommen auch nicht mehr zurück, macht auch Spannung auf die nächsten Folgen. Und genau, die Folge ist super erzählt, sehr ernste Handlung, teilweise halt auch viele Skurrilitäten, fast schon slapstickhafte Szenen sind auch drin. Aber es passt. Es ist jetzt nicht irgendwie was stört. Es passt gut rein und es lockert die Folge einfach auch gut auf. Genau. Ja, dass das Zauberschwert ein bisschen wenig, ja, zur Geltung kam, das haben wir schon besprochen. Ich bin der Meinung, man hätte es auch nicht unbedingt gebraucht. Also, dass das jetzt ein eigenes Schwert ist, das der Dragstor aus der Ebene der Ewigkeit mitnimmt, da hätte man auch irgendwie ja das anders lösen können, dass Skeletor mit seinem Schwert den Icebird berührt und dann ist auch die Spitze vereist oder sowas, dann wäre aus meiner Sicht, dann wäre sein Schwert sozusagen mächtig geworden, hätte für mich irgendwie besser gepasst, als wie, ja, Skeletor findet jetzt irgendwo ein Schwert. Genau. Aber ist jetzt, wie gesagt, sind jetzt nur Details am Rande. Genau. Na, die Spannung ist hoch. Es bleibt, viele Fragen bleiben offen, vieles bleibt unaufgelöst. Es wird sich auch nicht alles lösen, das werden wir auch feststellen. Aber trotzdem, ich freue mich schon auf die nächsten vier Teile. Mal sehen, was die
Mal
noch
sehen, ob
bringen.
Eternia untergeht, ne?
Genau. Genau. Ja, also mein Ranking für diese wirklich tolle Folge ist eine 7 von 10. Haben wir uns fast getroffen, Olli. Wir sagen uns das ja vorher nicht, was wer rankt.
Ja, kann man auch geben, also ist okay für mich.
Genau. Ja, dann, Olli, sind wir durch. Deckel drauf, wie du immer so schön sagst, auf die Folge. Ja, jetzt wissen wir mal, was es mit dem Hyperraumeis auf sich hat, oder? Eine ganz, ganz gefährliche Sache. Da kann es einem ja richtig, richtig Angst und Bange werden um Eternia. Da werde ich dir noch eine Frage stellen dazu.
Ja, bitte gerne. Also Hyperraum-Eisfrage geht jetzt nicht mehr. Bin gespannt, was du dir dieses Mal wie du überlegt hast. Also von daher bereite ich mich schon mal vor, um die richtige Antwort zu finden und verabschiede mich hiermit und freue mich auf das nächste Mal mit dir, mit den Jungs von Motu Fanfiction und mit euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Genau, da schließe ich mich an. Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns hat es wieder richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Danke, Manuel, für dein Fazit. Vielleicht schaffen wir es noch, dass du nochmal vorbeikommst bei uns. Ansonsten werdet ihr den einen oder anderen Gast noch hören in den letzten Folgen. Ja, das bringt mich zur Frage, Olli. Und zwar, die Gefahr ist groß, das haben wir gehört. Und jetzt musst du dir vorstellen, also wenn Eternia wirklich so knapp vor dem Untergang steht, was glaubst du, könnte Eternia dann noch retten? Sind das schwarze Bierlichter, schwarze Irrlichter oder ein schwarzer Höchstrichter im Supreme Court von Eternia? Der entscheidet dann mal, Skeletor, du nicht, He-Man hat recht.
Der Glam Champ.
Ja. Also ich wiederhole die Antwortmöglichkeit nochmal. Ja. Sind es, was rettet die Törner vor dem Untergang? Schwarze Bierlichter, schwarze Irrlichter oder ein schwarzer Höchstrichter?
Schwarzbier, auch gut. Ich gehe jetzt mal Risiko ein und sag mal schwarze Irrlichter.
Oh, ja. Gute Antwort. Lock ich ein. Werden wir sehen, ob es wirklich was hilft.
Ja.
Ja, wunderbar. Dann bleibt mir am Ende nur mehr das zu sagen, was ich auch in dieser Folge sagen werde. Und zwar, Eternia wird nicht untergehen, liebe Freunde. Die Helden werden einfach aus dem Koma heraus massiert. Das hat diese Folge geklappt, aber ja, wenn das mal vielleicht einmal nicht mehr klappt und am Ende der fünfteiligen Serie vielleicht Eternia sogar untergeht, ja dann, liebe Leute, dann erfährt ihr es bei uns als erstes, bei uns, bei He-Mans Machtschädel.